Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Kellerspiel. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin. Seid gegrüßt.
Ja, wir spielen ein neues Spiel. Wir haben uns was Neues rausgesucht. Diesmal ist es Dreamweb. Ein Spiel von 1994, was wahrscheinlich nicht mehr viele kennen werden, weil das auch nie so richtig große Wellen geschlagen hat. Und ob das verdient oder unverdient ist, das werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich rausfinden.
Ja, du hast es wieder mal ausgegraben.
Ich bin immer
ich
der.
Ich kann das so gar nicht. Ja, natürlich bist du immer der. Irgendwann finde ich auch einen obskuren Titel.
Den
viel
Schwein
zu Mainstream.
Ja, genau.
Viel zu Mainstream. Aber ja, trotzdem, dadurch gehe ich halt noch blauäugiger darauf zu als du.
Ich habe tatsächlich auch wenig Erfahrung damit. Also ich habe es öfter mal in irgendwelchen Screenshots gesehen, hat mir dann immer gedacht, wow, das sieht seltsam aus, was ist das für ein Interface? Und mehr dann aber auch nicht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich es irgendwo gefunden, weil es mittlerweile Freeware ist, Spoiler Alert, und habe es mir dann gezogen, kurz angespielt und dachte, wow, das hier ist wesentlich mehr, als ich erwartet habe. Und dann war im Prinzip schon klar, ich will das hier vorschlagen für eins unserer Formate.
Als ich darauf zuging, war es einfach so, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte am Anfang sogar ein komisches Gefühl bezüglich Genre, weil ich im falschen Genre war, also rein vom Setting. weil ich war irgendwie mehr Mystery und in der Vergangenheit, also als wäre es in der Gegenwart geschrieben worden, ist aber eigentlich eine Cyberpunk-Sache. Aber da ist eine Sache wieder mal schuld, die ich von Spielen früher gar nicht gekannt habe, die wir wieder haben. Wir haben wieder mal ein kleines Buch vorher zu lesen gehabt.
Oh ja, es gibt Feelies, aber da kommen wir gleich dazu, weil Feelies, ob da oder nicht, das ist Schrödingers Feeling, das ist sehr interessant. Es gab, deswegen, da kommen wir dann nämlich auch gerade dazu, es gab verschiedene Releases von dem Spiel. Das Spiel kam für PC und für Amiga raus, 1994 von Creative Reality und gepublished von Empire. Ist entwickelt worden von Neil Dodwell und David Dew. Seit 2012 ist es Freeware. Man kann es sich bei der Webseite von ScumVM direkt unter Games runterladen. Auch netterweise ganz viele verschiedene Versionen von verschiedenen Sprachversionen. Denn das Spiel wurde auch komplett eingedeutscht. Und mit komplett meine ich auch Sprachausgabe, denn die PC-Version war die CD-Version. Und die hat volle Sprachausgabe. Es gibt Sprachausgabe in dem Spiel, relativ viel für die Zeit. Und das ist was Besonderes und auch der Grund, warum die PC-Version die beste Version ist. Überraschenderweise, normalerweise hast du ja zu der Zeit meistens die Amiga-Version, die mit dem PC den Boden aufwischen. Grafisch sind beide Versionen quasi gleich, ich habe beide mal ausprobiert, aber PC hat halt Sprachausgabe und das bringt sehr, sehr viel.
Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, worauf das eigentlich erschienen ist, weil ja, CD-Version, klar,
genau.
Das konnte der Amiga nicht.
Richtig, genau, da hattest du nur Disketten und da passt natürlich keine Sprachausgabe drauf, jedenfalls nicht in dem Umfang. Aber
ja, das ist viel, ja, das kann man schon sagen.
Und ja, zu den Releases, die es da gab, gibt es auch noch zu sagen, klar, ist wie immer, ne, wir sind in der Zeit mittlerweile, alles ist teuer, wenn man sich Retrogramm kaufen will. Wenn man heute noch Dreamweb haben will als Boxversion, ist die schweineteuer. Also zwischen einem humanen 40 Euro für eine Bigbox-Version bis zu 110 Euro. Das ist eine große Spanne, hat auch folgenden Grund. Es gibt nämlich eine Full-Face-Artwork-Version, also eine Big Box mit komplett Artwork rundherum. Und es gibt diese White-Boxen, die gab es ja früher relativ oft. Das ist so ein bisschen wie Platinum Games bei Sony zum Beispiel.
Wo es re-released wurde, mehr oder weniger.
Genau, sowas. Dann hast du halt nur so ein kleines Bildchen drauf, der Rest der Box ist weiß. Hast aber trotzdem eine Big Box-Version. Und die sind logischerweise wesentlich günstiger als die anderen. Aber und das verwirrt mich bis heute, weil ich habe die Box tatsächlich hier. Ich habe so eine Whitebox-Version, weil ich gebe keine 100 Euro aus. Da fehlt was. Nämlich das Büchelein, das du eben angesprochen hast, das man lesen kann und auch sollte. Das ist in der Original-Release-Version dabei. Da ist ein komplettes Tagebuch unseres Hauptprotagonisten drin. Und das fehlt in der Whitebox. Und das Absurde ist, und ich lese den Rückklappentext auf der Whitebox vor, die hier vor mir ist, beiliegend: Ryans Original, Tagebuch eines verrückten Mannes. Erforschen Sie hunderte mysteriöser, gefährlicher, bla bla bla. Das ist gelogen. Das ist schlichtweg gelogen, denn das ist da nicht drin. Und ich habe auch andere Versionen im Internet geschaut. alle Whitebox-Versionen, die du finden kannst, und davon gibt es momentan bei eBay 4 zum Zeitpunkt der Aufnahme, bezeichnen sich selbst als Complete in Box und keines dieser Exemplare, selbst die US-Version davon, besitzt dieses Tagebuch.
Okay, das ist im besten Fall schräg.
Ja,
das ist ja schon fast False Advertising.
Das ist definitiv False Advertising. Vor allen Dingen habe ich auch gedacht, okay, vielleicht, ich meine, ne, so ein kleines Loophole, sie haben einfach eine Textdatei auf die CD gepackt, damit du es wenigstens so lesen kannst. Nein, auch da, ich habe gerade eben vor der Aufnahme nochmal die CD eingeworfen, ist keine Datei, da sind nur die Spieldateien, sonst nichts. Nicht mal eine README. Das Einzige, was es in der Bigbox-Fassung, in dieser Whitebox-Fassung gibt, ist ein kleiner Beipackzettel, der nennt sich Getting Started oder auf Deutsch Spielbeginn. Und da stehen die Infos, wie du eine CD einlegst drauf. Und dann unten die vier Infos, die man auch im Tagebuch rauslesen kann. Nämlich dein Türcode, wann der Müll rausgebracht wird, der Geburtstag deiner Freundin und das Passwort für das Netzwerk, fürs Dreamweb. Das ist aber auch gerade alles. Sonst steht da nichts drauf. Und gut, das hier reicht, damit du das Spiel spielen kannst. Du hast die Infos, die du brauchst, aber dir fehlt der komplette Handlungsstrang von unserem Hauptcharakter Ryan und warum er ist, wer er ist.
Ja, vor allem, das ist wirklich nicht so uninteressant in dem Zusammenhang. Zugegeben, habe ich während dem Spiel nicht immer das Gefühl gehabt, dass es sich akribisch an das Tagebuch hält.
Nein, null.
Also null würde ich nicht sagen, aber es fehlt schon viel. Stimmung ist anders. Nicht schlechter, aber anders.
Wenn du das Tagebuch liest, und da kommen wir jetzt auch gleich dazu, was in dem Tagebuch drinsteht, der Verfall von Ryan ist schon sehr, sehr rabiat und sehr stark. Und wenn du das Spiel startest, dann ist von diesem Verfall eigentlich nur, oh, ich hatte einen scheiß Traum, geh doch mal zum Arzt. Und das war's. Dein Charakter ist eigentlich völlig normal.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Weil eigentlich habe ich mir da fast schon mehr erhofft.
Ja, und ich bin auch der Meinung, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen was kommt.
Ja, aber wir haben jetzt laut dir die Hälfte des Spiels gespielt, obwohl gefühlt ein Siebtel erst hinter uns liegt.
Theoretisch. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und wie es das aufklärt und wie viel davon noch aufgeklärt wird. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, diese Version von ScumVM gespielt. Super netterweise hat da jemand sich die Mühe gemacht und dieses Tagebuch sowie das Handbuch einmal komplett in PDF und in Textform zu verfassen oder HTML-Form und Textform zu verfassen, damit man es allen komplett nochmal nachlesen kann, inklusive Screenshots von dem eigentlichen Buch, denn auch darüber schreibt Ryan im Buch, was er mit dem Buch gemacht hat, was auch wieder auf seinen Verfall zurückführt. Ja, generell Subject Matter, es ist ein sehr heftiges Adventure. Du hast ja schon gesagt, das spielt Cyberpunk-mäßig. Es hatte damals schon Kritiken, beziehungsweise es Probleme, sagen wir es mal so, weil da Gewaltszenen vorkommen, die recht deutlich dargestellt werden für diese Pixel-Optik, die es hat. Und auch Sexszenen, die wir auch schon gesehen haben, die sind auch detailliert für die Grafik, die es hat.
Ich meine, das waren schon sexy Pixel, muss man schon sagen.
Das waren ein paar heiße Pixel, da kann man nichts gegen sagen.
Nein, natürlich kann man darüber diskutieren, ob daran noch irgendwas klar ersichtlich ist, gerade in der heutigen Zeit. Allerdings, das, was getan wird, kommt sehr eindeutig rüber.
Ja, also wer sich das grafisch gerade nicht wirklich vorstellen kann, weil wir haben es ja auch noch nicht erklärt, es ist ein Top-Down-Adventure. Ich würde es als allererstes mit Hotline Miami vergleichen, was den Grafikstil angeht, weil das ist das, was mit Sicherheit mehr Leute vor Augen haben, wenn man sich jetzt nicht spontan einen Screenshot angucken will.
Wenn man aber den Vergleich weiter spinnt, dann muss man schon betonen, sehr viel farbärmer im Endeffekt. Hotline Miami ist ja bewusst bunt und grell gehalten. Das ist hier nicht der Fall. Der Stil ist langsamer und eben farbloser, wie dieses typische Film-Noir-Cyberpunk-Ding.
Ja, es ist halt auch wirklich, es ist ein Point-and-Click-Adventure, ne? Also
genau.
Spielgeschwindigkeit ist eine ganz andere. Es hat ein paar interessante Features. Zum Beispiel hast du auch interface-mäßig, du hast auf der linken Seite deines Interfaces steht dein Hauptcharakter so in Seitenansicht. Den kannst du anklicken, dann kommst du in dein Inventar rein. Ansonsten guckt der quasi auf das Spiel mit dir zusammen. Und unterhalb, also im unteren linken Drittel, hast du eine kleine Lupe, so einen kleinen Extra-Screen, der deinem Mauszeiger folgt und pixelgenau quasi nochmal reinzoomt, wo du eigentlich gerade mit deiner Maus bist, was für Pixelhunting genial ist.
Auf jeden Fall. Allerdings vergrößert er halt nur alles eins genau. zu eins. Also da ist jetzt nicht so, dass man da in dem Zoom-Ding mehr Details hat, sondern einfach nur größere Pixel.
Genau. Aber auch dafür, wenn es halt jetzt um Pixel Hunting ging und ein paar Mal ging es halt auch um Pixel Hunting, war das schon sehr nützlich.
Ja, auf jeden Fall. Also stellenweise ist auf jeden Fall einmal, ja, dazu kommen wir später.
ja, es sei noch zu sagen, die deutsche Sprachausgabe wurde damals schon gelobt, ist auch wirklich gut. Sie haben echte Schauspieler genutzt und ich finde die auch gut abgemischt, gut gesprochen. Die, gerade in deutschen Sprachausgaben hängt das meistens hinterher. Ich fand die wirklich sehr angenehm.
In ich sage mal 90% der Fälle auf jeden Fall. Ich habe sie nicht einmal aufgeschrieben, aber es kamen ein, zwei Nebencharaktere, die ein bisschen gelangweilt rübergekommen sind. Aber in Summe ist es wirklich gut gemacht. Vor allem für die Zeit. Das darf man halt auch nie vergessen in dem Zusammenhang. Ja.
Und sie gehen einen interessanten Weg. Dadurch, dass du nicht diese Monkey Island, Sierra Adventure Mechaniken hast, wo du wunderschön gezeichnete Grafiken hast, muss hier halt irgendwo ein bisschen mehr beschrieben werden. Wenn du da zum Beispiel mit einem Charakter redest und du siehst den ja nur von Top-Down, und du klickst den Charakter an, hast du so ein kleines Mini-Porträt von dem Charakter oben, wie er jetzt aus der Perspektive von unserem Hauptcharakter Ryan aussehen würde. Und weil das auch so winzig klein und undetailliert ist, beschreibt Ryan wirklich bei jedem neuen Charakter explizit, wie die Person aussieht, was sie trägt an Kleidern, wie sie wirkt, was sie gerade tut. Das ist fast schon so ein bisschen Text-Adventure-mäßig, was das angeht, weil es super detailliert beschrieben wird. Und diese Szenen sind dann auch fast alle vertont.
Ja, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Leute reden. Also die Gespräche an sich sind, glaube ich, durchgehend vertont. Was gesagt wird, wird auch gesprochen.
Genau, und auch Gedanken, Ryans Gedanken.
Ja, das schon zum größten Teil. Also ja. Aber die Beschreibungen eben nicht alle, die so allgemeiner gehalten sind. Richtig. Aber auch hier teilweise bewusst gehalten, um die Stimmigkeit zu bewahren. Und ja, wer gerne liest, ist hier klar im Vorteil. Also, man kann sich viel darunter vorstellen. Es ist auch detailliert beschrieben und das komme ich ein bisschen zum Buch zurück, aber das spiegelt sich im Spiel eben auch wieder. Dieses, wie es beschrieben wird, das ist ein Stil, den hat man in Büchern relativ selten gefühlt. Einfach aus dem Grund, es ist trashiger, es ist eigentlich teilweise sogar schlechter geschrieben und dadurch aber authentischer. Mhm. Finde ich zumindest, weil Ryan ist kein Autor.
Ja, ich finde, das Tagebuch ist tatsächlich echt interessant geschrieben. By the way, Tagebuch wurde geschrieben von Stephen Marley, dass man den Namen auch mal reingedroppt haben. Ich finde es auch sehr, sehr schön geschrieben, weil es halt geschrieben ist wie ein Tagebuch von jemandem, der noch nie Tagebuch geschrieben hat. Und definitiv geistige Schwierigkeiten hat, die auch wachsen.
ja, das ist eben, der bezieht sich ja selbst darauf, das Zeug wieder gelesen zu haben und sich gefragt zu haben, was zum Teufel habe ich da gesoffen?
Und auch so Momente, wo er in den ersten Einträgen schon einen Schreibfehler macht und sagt, nein, jetzt muss ich es im ersten Absatz schon gleich irgendwas durchstreichen müssen und dann später einfach alles durchstreichen.
Weil da ist einer der springenden Punkte, er hat noch nie Tagebuch geschrieben, das betont er auch. Er weiß auch nicht, warum er das überhaupt macht, aber er hat sich ein kleines grünes oder, nein, gar nicht so kleines grünes Buch besorgt mit einem grünen Ledereinband und vergilbtem Papier und eine Schreibfeder dazu, also so richtig zum Eintunken, das betont er auch.
Richtig, ja, hat er in irgendeinem alten Laden gefunden. War total eingestaubt, das Ding, aber er hat es dann mitgenommen und weiß, ja, wie du schon gesagt hast, überhaupt gar nicht, warum er das hier jetzt schreibt. Er hat einfach damit angefangen, er schreibt explizit, dass er nicht über seine Träume schreiben will, sagt aber auch nicht warum, sondern fängt dann einfach so im ersten Tagebucheintrag an, so vor sich hin zu brabbeln, dass sein Freund Louis da war und dass er Eden, seine Freundin, so liebt. Oder liebt er sie wirklich? Ah, er weiß es nicht. Für wen schreibt er das hier? Für sich ja eigentlich nicht, für Eden auch nicht. Vielleicht für den Herrn Leser, der da in 20 Jahren irgendwie drüber stolpert, wenn er tot ist. Oder vielleicht 10.000 Jahre später bei einer archäologischen Ausgrabung. Aber er verläuft sich da so ein bisschen im Sand, erzählt dann wieder, dass er Probleme mit dem Schlafen hat und da ist der erste Eintrag auch eigentlich schon wieder vorbei und hat nichts gesagt.
Im ersten Eintrag steht noch was anderes, dass er was gegen Kommerzrocker hat. Vor allem gegen den Sänger der Band Arachnophobia. Also Arachnophobie steht also sogar tatsächlich.
Ja, auf David Crane. Er kann ihn nicht ausstehen.
David Crane, ja.
Weil der nämlich eine Uhr trägt, die mehr kostet als sein ganzes Jahresgehalt.
dass das wichtig wird, ist ein bisschen schräg, aber das kann man schon vorwegnehmen.
Richtig, ja.
Da sind wir nämlich bei einem Punkt, der später noch kommt, wo ich irgendwas verpasst habe, glaube ich. Oder auch nicht.
Okay.
Aber dazu kommen wir später, ja. Ja, wie gesagt, er schreibt dann wieder weiter, jeden Tag eigentlich, ich glaube, ausnahmslos.
Na, er hat ein paar Lücken, glaube ich. Ab irgendeinem Zeitpunkt fängt er an, Lücken zu haben. Weil er auch irgendwann sagt, er will jetzt erstmal nicht mehr schreiben, weil er das Gefühl hat, er wird völlig wahnsinnig dabei, wenn er das tut, was er auch tut.
Richtig, aber er hat keine Tageslücke.
Echt nicht? Ich dachte, er hätte eine Tageslücke drin gehabt.
Tageslücken hat er nicht. Er kommt zu dem Punkt, wo er wirklich sehr, sehr, sehr kurz schreibt. Aber ja, 1., 2. April, irgendwann schreibt er immer 3., 4., 5., 6. und so weiter, ja.
Ja, er wird irgendwann, also er bricht sein Versprechen, das er hoch und heilig gibt, dass er nicht über seine Träume schreiben will, sehr, sehr schnell, indem er direkt schreibt, dass er von einem Weihnachtsmann geträumt hat, der ihm gesagt hat, er soll jemanden töten, was man so tut. Das kriegt auch irgendwann Eden mit, die ab und zu mal bei ihm schläft und er dann bei einem großen Moment auch berichtet, er hat immer wieder Blackouts. Schon seit Kindestagen hat er immer wieder Blackouts und er beschreibt eben, dass er diese Träume hat, dass ein Weihnachtsmann ihm sagt, er soll jemanden töten. Dann träumt er auch irgendwie davon oder das sagte ihm Eden später, als sie ihn aufgeweckt hat, du hast im Traum geschrien, dass du eine Frau umgebracht hast. Und keine halbe Stunde später läuft dann plötzlich im Fernsehen ein Bericht über eine Frau, zwei Apartments weiter, die umgebracht wurde, worauf Eden erstmal relativ panisch die Wohnung verlässt, weil, ja, genau. Blackouts und ein plötzlicher Mord und warum wusste Ryan davon?
Genau, und der Mörder wird der Dealer genannt, weil er irgendwas mit Spielkarten macht, ist vielleicht noch wichtig in dem Zusammenhang. Der wird auch immer wieder erwähnt und der scheint schon länger durch die Stadt zu wüten. Wie viele Morde er genau hat, glaube ich, hat er nicht mitgelesen, weil es ja auch aus der Sicht von Ryan ist. Der dokumentiert ja nicht akribisch, sondern nur, was ihm gerade wichtig ist.
Irgendwann fängt er tatsächlich wirklich an, akribisch zu sagen, ob der Dealer jemanden getötet hat oder wann nicht. Was auch irgendwo so ein bisschen dafür spricht, dass Ryan der Dealer sein könnte. Aber wir lassen uns mal überraschen, der Tagebuch geht noch ein paar Seiten.
Genau, abgesehen davon, ziemlich früh am Anfang kommen noch ein paar, meiner Meinung nach, wichtige Dinge vor. Mhm. Ich meine, ja, er schreibt über Belanglosigkeiten wie Aufräumen in der Wohnung und solche Dinge.
Ja, er sagt aber auch, dass da überall alles voll mit Spinnenweben hängt und er überall Spinnen sieht.
Das wird immer mehr und mehr und mehr im Laufe der Zeit und das ist auch wichtig. Genau, er hat einen Gummi unter der Couch gefunden, deshalb hat er dann doch aufgeräumt. Das fand ich schön irgendwie. Er erwähnt, dass er Barkeeper in Sparky's Bar ist, fetter, ungepflegter Typ mit einer dieser lächerlichen Westen. Ihr wisst schon, welche ich meine, so ähnlich stand drin. Genau. und dass er Eden vermisst, dann ist er wieder überzeugt, dass er sie liebt. Dann schreibt er noch, dass sie nackt die Augen eines Kindes hat. Das fand ich super creepy.
Ja, da war ich auch ein bisschen raus bei dem Gespräch.
Das fand ich, oh mein Gott, was zum Teufel ist mit dir falsch?
Er spricht noch über Louis. Louis ist, er nennt ihn sowas wie einen Freund. Im Spiel sagt er, by the way, es ist sein bester Freund.
Und im Tagebuch erwähnt er mal, dass er vielleicht weniger mit ihm zu tun haben sollte.
Ja, denn Louis ist drogenabhängig, sehr stark drogenabhängig und verleitet auch gerne oder versucht Ryan gerne dazu zu verleiten, ebenfalls Drogen zu nehmen. Mhm. Ist ebenfalls einer der Konsorten, die überall unsichtbare Spinnen sehen, wie auch immer man unsichtbare Spinnen sieht, aber das sei mal dahingestellt.
Genau, er ist total schräg drauf, weil sie ungewöhnlich mittelmäßigen Sex haben, Eden und er. Fand ich auch ungewöhnlich, wie das geschrieben war.
Bei uns ist das immer so, sagt er. Ja. Weswegen es dann tatsächlich irgendwann dazu kommt, dass Ryan in einer Kneipe sitzt, und zwar nicht in Sparky's Bar, sondern in einer anderen Bar.
Er würde niemals in Sparky's trinken.
Richtig, nicht hinterm Tresen, also vorm Tresen, sondern nur hinterm Tresen. Mhm. Und dort trifft er eine Frau, die ihn so ein bisschen anlächelt und er geht mit ihr nach Hause und schläft mit ihr. Das stellt sich raus, ist Angel, sein Engel. Und dann.
Er hat sie auch bezahlt.
Er hat sie bezahlt. Es ist eine Prostituierte. Und das eskaliert so ein bisschen dann in seiner Gefühlswelt, weil er denkt, ich fand das interessant geschrieben, weil da wird er schon sehr wahnsinnig, als er das schreibt. Er denkt, wenn er bei Eden ist, an Angel, aber wenn er bei Angel ist, nicht an Eden, aber er liebt Eden und er liebt nicht Angel. Er ist sich da super uneins, was er eigentlich meint und was er will, aber Angel ist sein Engel.
Ja, absolut. Das hat mich auch sehr irritiert, eben das, was du sagst, wenn er mit Angel schläft, denkt er nicht an ihn und das bestätigt ihn in seiner Liebe zu ihm. Und umgekehrt ist das Allerschlimmste an der ganzen Sache, wie du es gesagt hast.
Da ist noch ein wichtiges Detail, was auch wieder mit in seinen Geisteszustand, glaube ich, reinhaut. Und zwar zum einen, er erzählt ihr, was er niemandem anderen erzählen würde, auch nicht niederschreiben würde, schreibt er explizit da rein. Und Angel hat überall blaue Flecken und fast schon Blutergüsse. Er will aber nicht sagen, worum es da geht, sieht aber die Uhr an ihrem Handgelenk und es ist die Uhr von David Crane.
Genau, dem Sänger von Arachnophobie.
Genau, weswegen er noch mehr den Prass auf ihn hat.
Ja, genau. Er ist sich sicher, dass das seine Uhr war.
Ja, natürlich. Und deswegen...
Es gibt keine Zufälle.
Ja, dann kommt halt der Weihnachtsmann wieder. Ne? Der Weihnachtsmann wird dann plötzlich immer deutlicher.
Mit Sonnenbrille.
Mit Sonnenbrille diesmal. Und irgendwie ist er gar nicht der Weihnachtsmann. Irgendwie ist er dann vielleicht doch
nur eine rote Robe.
Ja, vielleicht hat er nur eine rote Robe an. Verwirrend.
Ja. Wir haben einen gar nicht so unwichtigen Aspekt vergessen. Er ist nämlich der Mikrowellenmann.
Oh ja,
Weil er alles in der Mikrowelle kocht, zubereitet oder was auch immer.
Wenn du meinst, dass das der Bezug auf das Item ist, dann nein.
Der Bezug war, dass ein blauer Ball in die Mikrowelle geflogen ist im Intro.
Nein. Auf gar keinen Fall.
Egal, dazu kommen wir nachher. Ja, genug davon, aber... Es spielt nämlich die Elektronik um ihn herum verrückt, also die Elektrik. Das Licht geht an und aus, teilweise in irgendwelchen Takten. Da kommt auch ein schöner Satz drinnen vor, der seinen Wahnsinn schön ausdrückt. Ich habe mich 2 Stunden mit dem Lichtschalter unterhalten. Ja. Er hat nichts geantwortet. 2 Stunden!
Ja, er driftet da wirklich schon ab. Da fängt er dann auch an, immer wieder darüber zu berichten, dass der Dealer jemanden getötet hat.
Genau. Irgendwann geht auch der CD-Player an. Das Lied ist Symphony of the Devil, aber er hat keine CD, die das spielen könnte.
Richtig, er hat keine CD von Rolling Stones.
Da rennt er auch davon. Also ja, um ihn herum passieren seltsame Dinge, aber passieren sie wichtig, richtig, wissen wir nicht. Und als er davonläuft, holt er sich 4 Bücher in der Bibliothek über Religion und Mythologie und geht dann zu einer Kirche, aber ohne sie zu betreten, das ist die Kirche Sankt Septimus. Und da sind wir bei einem Punkt, der auch immer wieder vorkommt, die 7.
Richtig, damit zieht er sich auch selber so ein bisschen rein, weil er dann plötzlich überall die 7 sieht. Es geht plötzlich um 7 Schläfer, um 7 Opfer, dann die Zahl 7 im Namen der Kirche. Da passiert dann super viel in die Richtung. Und er fängt dann an, wirklich nur noch in Stichpunkten zu schreiben, weil er Angst hat, dass sein Wahnsinn quasi dadurch entsteht, dass er das niederschreibt. Und geht dann immer wieder auch zu dieser Kirche hin. Und beim letzten Mal geht er tatsächlich auch rein. Da schreibt er dann tatsächlich auch wieder ausführlich und muss sich Mühe geben, dass er nochmal wirklich in Sätzen schreiben kann, ohne dass der Wahnsinn ihn einherholt.
Genau.
Und
außerdem, ein wichtiger Punkt ist, wie er so knapp schreibt, also da sind wirklich nur ein paar Zeilen, es ist nie nichts, da schreibt er einfach nur, der kürzeste Eintrag ist, der Dealer hat heute Abend jemand umgebracht, aber er beginnt dieses seltsame Zeichen zu malen.
Richtig, ja, genau.
Im Tagebuch.
Er fängt an, dieses Zeichen zu zeichnen.
Das wird immer krakeliger und irgendwann, genau, heute war kein guter Tag, auch ein extrem kurzer Eintrag und da ist das Zeichen wieder schön gezeichnet.
Mhm.
Und das letzte Mal im Tagebuch. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, aber es ist mir aufgefallen.
Ja. Er hat dann eine Begegnung mit dem Dealer tatsächlich und zwar trifft er auf den Dealer in der Kirche, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er geht in die Kirche rein, hat das Gefühl, er wird verfolgt, hört dauernd Schritte hinter sich.
Genau, außerdem ist die Kirche sperrangelweit offen und darin sind Kerzen.
Ja.
Überall brennen Kerzen, was er natürlich als außergewöhnlich ungewöhnlich empfindet, weil es war, glaube ich, nach Mitternacht. eine hell erleuchtete, durch Kerzen hell erleuchtete Kirche mitten in der Nacht, und er fühlt sich verfolgt und die Schatten bewegen sich, als er sich da rein bewegt. Auf beiden Seiten gleichzeitig erlöschen die Kerzen, und er versteht nicht, wie das überhaupt möglich sein soll. Eine einzelne Person kann das doch gar nicht bewirken. Und dann sieht er den Dealer mit irgendeiner Karte oder sowas.
Ja, er rennt aus der Kirche raus, oder beziehungsweise er rennt auf die Dunkelheit zu in seinem Wahnsinn und sieht dabei im Augenwinkel den Dealer, wie er eine Herz-Ass-Karte in der Brusttasche oder Herz-Dame-Karte in der Brusttasche hat, die aber anschwillt. Und er weiß nicht, was damit gemeint ist. Es riecht alles nach Blut und Metallern. Und als er wegrennt, bekommt er die Nachrichten, dass eine Frau getötet wurde und ihr wurde das Herz rausgerissen. Und das Herz einer anderen Frau, die ebenfalls woanders getötet wurde, wurde ihr reingesetzt und somit quasi vertauscht. Und damit stellt er für sich selbst fest, dass er der Dealer nicht sein kann, weil er war ja gar nicht da.
Genau, und das Herz hat er ja bei dem anderen gesehen. Und das zweite Opfer ist dann die Herzdame. Das erste war die Pikdame.
Ah, okay, genau so um was.
War eine Mutter von drei Kindern, eine Afroamerikanerin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und die zweite war eine Prostituierte, und Ryan hatte wirklich Angst, dass es Angel sein konnte, aber hat dann rausgefunden, dass es Julia Rivello war, und die hat das Herz des vorherigen Opfers Lisa Carrack eingesetzt worden, bekommen. Was wieder mal extrem schräg ist. Es ist schon harter Tobak eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
Richtig.
Ja. Ah ja, zwischendurch in seinem Wahnsinn hat er außerdem den Titel des Tagebuches mit den Fingernägeln in den Einband geritzt.
Ja.
Das ist nämlich Tagebuch eines in Klammer Verrückten mit Fragezeichen. Das Fragezeichen und das Klammer hat er später gemacht.
Ja.
Mannes.
Als seine Finger schon komplett blutig und die Fingernägel rausgerissen waren. Das ist, die Vorstellung ist
widerlich, ja. Das erinnert mich an ein Buch, das ich als Jugendlicher gelesen habe, wo auch jemand mit den Fingern an die Wand geschrieben hat und die Knochen nur noch rausgeschaut haben.
Ist auch in einer Lovecraft-Geschichte, die ich vor kurzem erst gelesen habe, wo er sein eigenes Grab ausbuddelt und dann ausbuddelt, bis er keine Finger mehr hat. Das und Augen, ja. Muss nicht sein.
Verstehe. Nein, also alles in allem, er ist sich jetzt sicher, dass er der Mörder nicht ist, und dass er aber nach und nach den Mörder jagen soll. Dass ihm die Träume gesagt wird, dass er den Auftrag hat, den Mörder zu jagen. Er sagt auch in der Nacht mal, Eden kommt dann wieder zu ihm. Der hat sie zwischendurch nämlich nicht mehr zu sich gelassen, weil er der Meinung war, sie ist besser ohne ihn dran. Womit er womöglich recht hat. Es sei dazu gesagt, wir haben noch nicht viel über Eden selbst gesprochen. Sie ist eine sehr erfolgreiche Frau, wohlhabend. Er hat sie beim Studium kennengelernt, bevor er den Alkohol näher kennengelernt hat, oder so ähnlich wird es formuliert.
Ja.
In anderen Worten, er ist zum Säufer geworden und hat deshalb sein Studium nie abgeschlossen und ist jetzt Barkeeper in einer versifften Bar.
Und er hat sie tatsächlich nie gefragt, was sie eigentlich wirklich arbeitet. Er weiß es gar nicht so genau.
Ja, also irgendwas mit Finanz oder so hätte ich jetzt mitbekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ja, warum sie bei ihm bleibt, versteht er nicht. Aber sie hört auf jeden Fall dann, weil sie eben wieder bei ihm schläft, wie er irgendwas vom Erlöser schreit oder so ähnlich.
Das ist auch ein interessanter Punkt, weil dieses Erlöser, teilweise schreibt er in seinen Tagebucheinträgen, dann will er Dealer schreiben und schreibt zuerst Erlöser. Das macht er mehrfach.
Ja.
Wo er und dann streicht das durch und schreibt Dealer hin. Und später bezeichnet er sich selbst als Erlöser. Aber er bezeichnet sich nicht als der Dealer und ist überzeugt, dass er nicht der Killer ist. Was sehr wirr ist, weil er bringt die Personen miteinander eins, aber eins davon ist er und eins davon ist er nicht. Also es geht schon fast in Schizophrenie über.
Auch diese ganzen Aussätze und so weiter. Ja, auf jeden Fall, irgendwann liest er die Bücher dann auch und findet immer mehr Zusammenhang mit der Sieben. Ist überzeugt davon, dass die Sieben mit den sieben Schläfern von Ephesus zu tun haben könnten. Das sind christliche Märtyrer, die im Schlaf auf ihre Auferstehung warten.
Mhm.
Also wird ein bisschen mythologisch da, und da war ich erst recht überzeugt davon, dass das nicht Cyberpunk ist.
Stimmt, so ein cyberpunkiges Spiel noch nicht angehabt, ja, richtig.
Ja, ja, das Spiel hatte ich noch nicht an zu dem Zeitpunkt. Ja, und es gibt viele Dinge, wo sieben wichtig sind. Sieben Wochentage, sieben Meere, sieben Todsünde, sieben Bräute für die sieben Brüder, ist auch irgendeine mythologische Geschichte. So tief bin ich da dann aber gar nicht eingetaucht. Ja, und bei den Statuen in der Kirche war St. Septimus, wo er darüber eben nachgedacht hat, hat er überall Themen von Himmel und Hölle gesehen. Allerdings war der Himmel unten und die Hölle stürzte auf den Himmel herab, was auch eigentlich eine schräge Symbolik ist.
Ja, ja, die Hölle gewinnt, sagt er, glaube ich, irgendwann.
Ja, und die Statuen waren auch sehr verstörend. Ein Wesen mit zwei Köpfen, ein blinder Engel mit zerbrochenen Flügeln und solche Dinge. Also, ja, also diese Kirche ist auch nicht ganz normal. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass ich sie im Spiel noch nicht gesehen habe. Bin gespannt, ob sie noch vorkommt.
Ich denke schon. Also so wichtig, wie es in dem Tagebuch wird, denke ich schon auf jeden Fall, dass wir zumindest, oder vielleicht sogar das große Ende oder so, dass wir dahin müssen.
Kann gut sein, ja. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das kommt ja bis jetzt auch kaum vor, ist das Dream Web.
Ja, das ist tatsächlich, das wird eigentlich, eingedeutscht funktioniert es schon nicht mal mehr so richtig, aber ja, im Englischen ist quasi das Letzte, was er wirklich noch schreibt, außer seiner Einkaufsliste da unten drunter, ist ja, Dream Web.
Dream Web, Schlafen, Traum, Netz.
Genau.
Ja, ja, ja. Auf das habe ich gar nicht gedacht, muss ich offen gestehen. Weil vor allem das Netz ja einen anderen Zusammenhang hatte, weil eine Spinne hat ein Spinnennetz auf seins gebaut, auf seinen Kopfpolster und so. Und ich glaube, hat Eden die Spinnen gar nicht gesehen, nur die Spinnenweben, irgend sowas. Es war total seltsam.
Die unsichtbaren Spinnen.
Genau, die unsichtbaren Spinnen überall. Weil Spinnen ganz wichtig sind für den Hinweis, glaube ich zumindest, dass das der Hinweis war, aber dazu kommen wir gleich nach Start. Ja, er ist der Erlöser und der Mikrowellenmann ist am Ende überzeugt und deshalb gibt es auch die ganzen Stromanomalien, weil er ist ja der Mikrowellenmann. Nebenbei habe ich davon auch nichts im Spiel noch bemerkt.
Er ist der Richter und Henker in einer Person. Der Jäger der Sieben.
Mhm.
Ja, er ist quasi wirklich überzeugt davon, dass dieser Weihnachtsmann / Mann in roter Kutte ihm den Auftrag gibt, die Sieben zu töten. Nur er kann quasi das Weltgefüge wieder in Ordnung bringen. Das ist sein Auftrag, das muss er tun. Und ja, er ist dem Wahnsinn verfallen.
Ja, das ist ja das Ende. Der letzte Eintrag ist ja nicht Sleep Dream Web, also Schlafentraumnetz, sondern mein Name ist Ryan, ich bin der Erlöser, Richter und Henker in einer Person, der Jäger der Sieben. Es ist, als ob man Napoleon tötet.
Ja.
Der letzte Satz ist auch schon wieder so voll komplett wirr.
Ja.
Und das betont das. Und das ist das ganze Buch da drinnen, dass es teilweise komplett seltsam rüberkommt. Es gibt einen langen Eintrag, wo er überzeugt ist, jetzt bin ich klar, jetzt verstehe ich alles, jetzt habe ich alles analysiert. Ich glaube, das ist auch das, wo er die Bücher gelesen hat und so weiter.
Ja.
Und der nächste Eintrag lautet, oh mein Gott, ich muss so verrückt gewesen sein, aber jetzt bin ich klar.
Mhm. Mir kommt das die ganze Zeit so vor, als wäre es jemand mit Demenz. Das wirkt wie jemand mit Demenz. Dieses Tiere sehen ist auch ein Ding, was Demenzkranke manchmal haben, dass sie irgendwelche Viecher rumkrabbeln sehen, wo nichts ist. Aber auch diese Art und Weise, wie er schreibt, dass er sich selbst die ganze Zeit eigentlich wieder korrigiert und ganz was anderes meint und auch diese zusammenhängenlosen Sätze, dass das gar nicht zusammenpasst, was er da schreibt. Es ist so völlig aus sich rausgerissen. Also mir kommt da Demenz irgendwie so ein bisschen in den Sinn bei der Geschichte, gleichzeitig mit Schizophrenie und völligem Wahnsinn, Schlafmangel, Alkoholismus, also da ist wirklich eine Menge drin. Und er ist befreundet mit Louis, also was da noch sonst an Substanzen so rumläuft, wer weiß.
Ja, Amnesie bis zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Ob es wirklich Demenz ist oder eine Amnesiestörung oder sowas, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die hat er halt definitiv durch die Blackouts.
Ja, eben. Aber all das, meine lieben Zuhörer, fehlt euch in der Whitebox. Also all das, worüber wir jetzt gerade für 40 Minuten geredet haben, ist einfach schlichtweg nicht da. Das ist schon grob, weil das wird dir im Spiel nicht erzählt. Im Spiel geht das Intro nämlich relativ zackig los und verwirrt dich eigentlich nur.
Ja.
Selbst wenn du das Tagebuch gelesen hast, ehrlicherweise. Aber ja, das ist krass, dass das alles fehlt, weil das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja, also gleich beim Einstieg, das Erste, was mir aufgefallen ist, es wird schon von Anfang an geredet, die Stimmen sind cool, aber es ist halt die Zeit, die es ist, die Stimmen sind teilweise sehr gedämpft, die Soundqualität ist überschaubar bei den Stimmen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen, weil sie so einen Voice-Changer drin haben, so die erste Szene ist halt mit den sieben Rotkutten, die erklären, dass die sieben bösen Wesen auf der Erde heranwachsen und du musst dir schon ein bisschen Mühe geben, sie zu verstehen. Es ist aber auch untertitelt, weil dieser Voice-Changer so ein... Wir spielen einfach mal hier ein Sample ein.
Seit Jahrhunderten ist es Dream Web stabil. Jetzt versucht das Böse, die Kontrolle an sich zu reißen. Wächter, das Netz der Träume fängt an, sich aufzulösen. Die sieben bösen Mächte der Erde fangen an, sich zu sammeln. Wenn sie zu mächtig werden, wird das Dreamweb zerstört. Wer wird der Bode sein? Wann wird es geschehen? Wir können nicht zulassen, dass das Netz zerstört wird. Schweigt! Die Auserwählten sammeln sich. Wenn sie ihre Kraft entdecken, werden sie zu mächtig sein. Ist die Saat gepflanzt? Ja, sie ist zu einem großen und stattlichen Mann herangewachsen. Sein Name ist Ryan. Die Zeit ist gekommen, ihn zu erwecken.
Und dann sind wir im Interface und du hast das eh schon beschrieben, man sieht alles von oben, man hat eben Ryan auf der linken Seite, den man anklicken kann, der Mauszeiger ist seine Hand. Ich weiß bis heute nicht, ob man am Anfang der Mauszeiger den Ring trägt oder nicht oder ob ich den Ring, den er bei sich hat, ausrüste.
Du trägst ihn nicht von Anfang an, glaube ich. Ich meine, ich habe den Ring ausgerüstet.
Ich habe ihn ausgerüstet und dann sieht man den Ring, das weiß ich. Ob man ihn am Mauszeiger vorher sieht oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall gleich mal alles ausgerüstet, was ich hatte. Dementsprechend hat mein Mauszeiger einen Ring, dementsprechend sehe ich jetzt eine Uhr rechts oben, was mich gleich nervös gemacht hat. Oh mein Gott, bitte sei nicht Zeit eingeschränkt oder sowas.
Das Gute ist, das habe ich in den letzten 5 Minuten meines Spielabends rausgefunden, dass man die Uhr anziehen kann.
Aber da läuft halt dann permanent diese Uhr rechts oben auf dem Bildschirm. Und darüber hinaus habe ich natürlich die Sonnenbrille aufgesetzt. Da fühlt er sich auch wohler, betont er. Er trägt immer eine Sonnenbrille.
Und er zieht sie tatsächlich auch in dem Seitenbild von sich an.
Ja, ja, das sieht man dort.
Ja.
Noch einmal, das Spiel spielt primär in der Nacht.
Ja, definitiv.
In einem, und es regnet die ganze Zeit und der Wetterbericht spricht von 2 Wochen saurer Regen oder so ähnlich.
Ja, man soll sogar Masken anziehen, sagt der Wetterbericht irgendwann. Und der ganze gelbe Smog-Regenmist klebt wohl auch an den Fenstern mittlerweile.
Genau. Ja, genau. Was noch zum Intro zu sagen ist, es gibt überhaupt so einen Text von den 7 Engeln aus der Offenbarung des Johannes. Ich glaube, Slide fürs Ende der Welt auf die Erde bringen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, aber ja, Bibel habe ich dafür jetzt keine aufgeschlagen.
Die liegt auch auf dem Bett.
Nicht auf dem Bett von Ryan.
Nee,
das kommt später.
Ja, und das ist quasi so ein bisschen wie der Traum von Ryan, als der Rotbekuttete ihn in so einer Wüstenwelt quasi begegnet und sagt, hey, dein Auftrag ist, töte die 7, mach es gut. Und daraufhin wacht Ryan schweißgebadet auf, neben seiner Freundin Eden in Edens Apartment.
Ja, wobei man hier noch erfährt von den Wächtern, das erste Opfer heißt Crane.
Ist richtig, ja. Wir haben auch da, ne, nachdem man das Tagebuch gelesen hat, sei es jetzt mal dahingestellt, ob die Rotkutten da wirklich existieren oder nicht, aber wir hatten einen Hass auf Crane und durch Zufall ist es Crane. Ja, das ist ja eine Überraschung.
Mhm. Es liegt aus einem Buch am Nachttisch, das heißt Die Wächter. Im ersten Moment, als ich das Buch gesehen habe, cool, ist das Tagebuch in-game und ich könnte es dort nochmal lesen.
Nee.
Das wäre irgendwie stimmig und cool gewesen.
Boah, das vertont. Nicht schlecht, da wäre die vertont, CD voll.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Selbst mit MP3 wäre es dann schon viel. und ja, man kann dann noch mit Eden reden und sie betont, dass man arbeiten gehen soll. Weil, ja, das haben wir nicht erwähnt, im Tagebuch wurde schon betont, dass Sparky sauer auf ihn ist, weil er mal eine Stunde Verspätung hatte.
Ja, er kommt andauernd zu spät. Und er gibt auch mittlerweile wirklich einen feuchten Dreck darauf, dass er zu spät kommt. Aber Eden betont auch wirklich aktiv, bitte Ryan, geh zum Arzt. Du bist nicht mehr ganz richtig im Schädel. Du hast schon wieder geschrien in der Nacht. Ja, tu was.
Genau, und dann kann man die Wohnung von Eden erkunden und alles, was nicht nied- und nagelfest mitnehmen. Allerdings hat man beschränkten Inventarplatz.
Oh ja.
Mit anderen Worten, ich habe irgendwann beschlossen, nicht alle Tassen und Becher mitzunehmen.
Ich habe sehr schnell aufgehört, Items aufzuheben, weil es ist tatsächlich, und das ist auch ein Kritikpunkt von damals gewesen, es ist ein Spiel, das liegt randvoll mit Müll. Du kannst so ziemlich alles, was du in der realen Welt mitnehmen könntest, auch im Spiel mitnehmen. Und alles, was rumliegt in der realen Welt, liegt da halt auch rum. Und das ist eine Menge Holz.
Ja, vor allem, es gibt dann teilweise, also nicht viele, aber es gibt dann noch so, wie soll ich sagen, Subinventars. Die Geldbörse zum Beispiel kann 4 Items halten, 3 hat sie von Anfang an. 3 Items, das ist ein Zettel mit dem Türcode von Ryan, den man auch aus dem Tagebuch bekommt.
Ja.
Dann eine Geldkarte, scheinbar ist das die Bargeldvariante dieses Spiels. Da sieht man zum ersten Mal, dass es sich doch um Cyberpunk handelt. Ich hack auf den Langrun und ich habe vergessen, was das dritte in der Geldtasche war.
Ein Foto.
Stimmt, ein Foto. Stimmt.
Das genau.
Außerdem kann man auch die Kaugummi-Packung öffnen und da hat man auch 3 Inventarplätze für Kaugummi. In
ja, du kannst auch da liegt ein Zigaretten-Etui, braucht man es, keine Ahnung, aber da sind 4 Zigaretten drin zum Beispiel.
Die Geldbörse hatte ich vergessen beim Durchlauf, die habe ich einfach übersehen gehabt, weil auf dem Schreibtisch so viel Zeug liegt.
Ja.
Aber da wird betont, bevor man die Wohnung verlässt, du hast was vergessen.
Ja, am Anfang nimmst du dich noch bei der Hand und lässt dich erst dann raus, wenn du auch wirklich alles dabei hast. Dazu zählt nämlich auch zum Beispiel eine Steckkarte, die dort rumliegt. Die solltest du auch mitnehmen. Diese Steckkarten sind so kleine Cartridges, die du in ein Modul reinsteckst und dann in diesem Internet quasi drauf zugreifen und auslesen kannst. Auch davon gibt es eine Menge und hier liegt die von Eden, die sollte man auch mitnehmen, kann man dort aber nicht benutzen, weil Eden hat den Vertrag noch nicht abgeschlossen.
Genau, also sie ist neu in der Wohnung, es stehen auch überall Umzugskartons herum, ist aber bis jetzt nicht wichtig geworden, dass das so ist.
Nee.
Also es ist auch eine seltsame Wohnung, wenn man nämlich nach unten fährt, kommt man in einer Garage, eine relativ große, kann ein bisschen Werkzeug mitnehmen, ein bisschen was davon braucht man vielleicht auch irgendwann.
Wer weiß.
Man kann den Wagen aber nicht reparieren und Ryan betont, dass Eden besser mit Autos umgehen kann als er.
Ja.
Das ist auch wieder interessant. Also sie ist in jeder Hinsicht besser als er.
Aber hier in der Wohnung kommt noch der Link zum Mikrowellenmann. Denn man braucht hier noch ein Item. Es ist ein Schlüssel. Und ich habe jetzt damit quasi gespoilert, wo man ihn findet. Aber in der Mikrowelle, den Schlüssel.
Aber man sieht im Intro, wie eine blaue Kugel in die Mikrowelle fliegt.
Ja, die blaue Kugel ist aber kein Schlüssel.
Das mag sein, aber du untersuchst doch ein Ding, wo eine blaue Kugel hinfliegt. Vor allem, das ist ja nicht irgendein Standardschlüssel, sondern ein seltsamer Schlüssel.
Ach so, na dann kann der auch in der Mikrowelle liegen. Warum liegt der in der Mikrowelle?
Weil er der Mikrowellenmann ist.
Ich habe lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Mikrowelle.
Ja, du hast ihn mir gespoilert, aber ich glaube, ich hätte ihn auch so gefunden, weil so viel betont wurde. Weil ich war beim Lesen des Buches mir schon gedacht, in die Mikrowelle muss ich nachschauen.
Ja, ich habe es auch später noch mehrfach gemacht, aber lustigerweise kam dann nie wieder was.
Genau, wir reisen dann, können dann rausgehen und weiter reisen zur eigenen Wohnung.
Einen interessanten Part habe ich noch bemerkt, weil ich ja immer Screenshots mache. Das Spiel gibt dir quasi nach so ein paar Sekunden von Inaktivität eine Beschreibung von der momentanen Situation und was du tun solltest. Ja. Super geil. Super, super geil.
Kann man auch händisch aktivieren, indem du auf seine Augen klickst.
Ja. Aber ich finde, das ist ein Feature, das einfach. Generell, es hat sehr viele gute Features.
Ja.
Wenn man jetzt zum ersten Mal auch rausgeht auf die Straße, bevor man dann rüberwechselt in den Screen fürs Auswählen von den Gebieten, ist mir noch aufgefallen, klar, es regnet wie Sau, es gewittert wie Sau und leck mich am Arsch. Ich mag die Atmo von dem Spiel. Also ich mag die Grafik, es ist düster, ich mag die Musik sau gerne und diese Soundeffekte mit Regen und Gewitter, das ist richtig gut.
Wobei gerade das Gewitter, der Donner war mir ein bisschen laut.
Ja, der ist sehr laut.
Im ersten Moment hat es mich schon gerissen.
Vor allem, weil es schnell gewittert, also das feuert durch.
Und dann kehrt man eben weiter, als nächstes reist man mal in die eigene Wohnung.
Ja, bist du zuerst zur eigenen?
Ich muss eine Sache betonen, ich bin zuerst zur eigenen. Was war das andere? Man hätte zu Sparkys fahren
können. Ich bin direkt zu Sparky, weil mir wurde ja gesagt, ich soll zu Sparky gehen, ich soll arbeiten.
Das Problem, okay, Kid, gut, dazu muss ich sagen, noch ein bisschen über meinen Hergang reden, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe ja gespielt und habe eine Zeit gespielt, habe alles durchgesehen, bin auch in die eigene Wohnung, zuerst zu Sparky bin ich nie gefahren, habe mir die ganzen Sachen durchgelesen und dann habe ich ewig nicht gespeichert gehabt und versehentlich die X gedrückt rechts oben. Frag nicht, wie es mir passiert ist, ich weiß es nicht. In anderen Worten, ich habe dann neu angefangen, habe nicht alles gelesen auf den Speicherkarten und auf einmal war alles anders. Ja.
Ja, an den Punkt komme ich auch. Ja, ja.
Also, auf zu Sparkys. soll mir recht sein, fangen wir so an, weil ich habe dadurch auch nicht alles gelesen, als ich dann zu Sparkies gefahren bin.
Bei Sparkies ist tatsächlich der Triggerpunkt, den ich vergessen habe, denn ich habe tatsächlich beim zweiten Durchspielen, also beim ersten Durchspielen, beim ersten Mal anspielen, habe ich was gemacht, sodass ich an bestimmte Punkte gehen konnte. Und es stellt sich raus, der Triggerpunkt ist hier in Sparkies Bar. Deswegen musste ich später in diesem Playthrough tatsächlich nochmal hier hinlaufen, um den Triggerpunkt zu holen. Der ist ein bisschen versteckt.
Ja, also in Sparkies Bar ist es ja eine versiffte Bar. Ein Mann liegt in seinem, ja, erbrochenen, was glaube ich nicht, aber im Alkohol auf einem Tisch und schläft, ist nicht ansprechbar. Ein anderer spielt ein Videospiel in der Ecke und will auch nicht reden.
Draußen liegt sogar schon einer. Vor der Kneipe
stimmt,
liegt
draußen vor der Tür liegt, der ist tot mit ziemlicher Sicherheit.
In Scherben, ja, er reagiert nicht mehr auf irgendwelche Anrufe oder irgendwas, also der ist völlig weg.
In einer Stelle steht sogar, dass er mit dem Gesicht in einer Lacke liegt, also... Ja. Ja, stimmt. Vor Sparkies Bar.
Ja, du kannst hier mit den Leuten reden in der Bar, die da rumstehen. Der eine an einem Spielautomat, der Besoffene, der wird nicht mehr viel sagen. Und der Typ, der am Tresen sitzt, mit dem definitiv solltest du reden. Das ist nämlich der Triggerpunkt.
Ja, weil der redet über das, was im Fernsehen gerade zu sehen ist. Und da kommt eben der Rockstar vor.
Genau. Und wo er gerade sich befindet, nämlich in einem Hotel. Und das brauchst du, damit das Hotel als Hotspot dient, wo du hinreisen kannst. Wenn du dieses Fernsehen oder dieses Gespräch nicht führst und den Fernsehartikel da nicht siehst, dann wirst du diesen Hotspot mit dem Hotel nicht bekommen.
Genau, er lebt derzeit im Regency.
Genau. Ja, und du kannst da mit Sparky reden. Der kackt dich erstmal an. Warum hast du eigentlich deine Mails nicht gelesen?
Schon, aber ich fand ihn so viel sympathischer, als er irgendwo rüberkam.
Ja, vor allen Dingen, weil er auch immer wieder so beschrieben wird als absolutes Arschloch. Aber was Sparky hier eigentlich macht, ist, du bist ein absolutes Arschloch als Ryan. Du kommst nie auf die Arbeit und er wirft dich jetzt raus. Und dann bist du als Ryan so ein völlig nasser, getretener Hund, der dann sagt, oh, es tut mir so leid, Sparky. Ich bin ganz wirklich, ich versuche mich ja zu bessern. Kannst du nicht mir noch mal eine Chance geben? Und er sagt dann, Sparky räumt ja ein. Ne? Sparky sagt ja, okay, nimm dir einfach mal ein paar Wochen Zeit, krieg dein Leben auf die Reihe und zahlt dir sogar noch dein Monatsgehalt aus.
Ja, ich glaube, 2 Wochen Gehälter waren es, die du dir schuldig ist. Und wie gesagt, er gibt dir alles, er ist nett.
Ja.
Er ist wirklich nett. Es kann schon sein, dass er ein bisschen schmierig ist, wenn er so eine Bar besitzt und nicht immer freundlich. Aber verdammt, der kommt so viel sympathischer rüber als, ja, egal.
Aber
wo.
Auch das ist ja nur aus Ryans Perspektive, was für ein Arschloch Sparky sein soll. Weil wir ja nur sein Tagebuch gelesen haben und Sparky in der Wirklichkeit völlig anders reagiert. Aber ja, wir leben halt in Ryans Kopf gerade, ne?
Genau, weil die ganze Bar kam negativer rüber als Sparky selbst.
Ja, richtig.
Ja, aber wir haben jetzt Geld und offen gesagt mehr als ich dachte, nämlich auch im Spiel mehr als ich dachte.
Ja, wir haben aber auch mehr Schulden als ich dachte, also es gleicht sich mehr oder weniger aus.
Ja, das ist schon wahr. Ist richtig, aber trotzdem, mit dem Geld kann man viel anfangen.
Ja, es ist allerdings auch geskriptet, also du hast das Geld nicht fürs freie Verfügen, also es ist jetzt nicht so ein Zack McCracken-Ding, dass du voll gegen eine Wand läufst, sondern du hast hier wirklich Elemente, die du bezahlen musst mit Geld und das kannst du dadurch, dass du hier dein Geld bekommen hast.
Genau, das muss man vielleicht schon sagen, das Spiel ist im Endeffekt sehr linear.
Ja, richtig. Es gibt nur einen richtigen Weg, bisher.
Ist richtig. Ob es anders ist, weiß ich nicht. Ja, gut, also du bist danach in die Wohnung gefahren?
Genau, jetzt bin ich in die Wohnung.
Genau, und ja, wir brauchen den Zugangscode zur Wohnung, den muss man tatsächlich eintippen. Also nicht, du kennst ihn und du kommst rein. Nein, du musst ihn manuell eingeben.
Mal, by the way.
Ja, und bei einer Tür habe ich wirklich einen Zahlendreher im Kopf gehabt und den Code 4-mal falsch eingegeben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber gut, das kann ein bisschen nervig sein. Und da kommen wir gerade, weil wir da drin halt einen Haufen dieser Netzwerkkarten finden. Ich glaube, da liegen 4 oder sogar 5 herum. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich habe es aufgeschrieben. Wir hatten insgesamt 5 Steckkarten im Apartment und eine von Edens Apartment.
Lag nicht auch eine bei Louis noch rum?
Ja, aber das kommt ja später. Da gehst du
ja
später.
So, meinst du.
Also
ja, klar.
Bis jetzt quasi.
Ja, und das Blöde ist, also die in Edens Apartment wichtig, eine aus Ryans Apartment wichtig, der Rest leer.
Ja, richtig, du musst dich da durchlesen.
Genau, und das, was mich daran nervt, ist dieser Netzwerkbildschirm. Ich mag die Idee. Also Das Ding nennt sich Netzwerkbildschirm, eigentlich ist es ein Computer, da kannst du auf diverse quasi Internetsachen zugreifen, ist alles nur Schrift, aber das ist okay für so ein Spiel. Ich finde ihn auch stimmig, wie er hochfährt und so. Allerdings musst du rausgehen, die Netzwerkkarte tauschen und dann wieder neu starten, um nachzusehen und zu realisieren, ja, die ist auch leer. Und das fand ich dann doch ein bisschen nervig.
Ja, vor allen Dingen, weil es ein bisschen komisch auch formuliert ist. Also wenn du das Ding hochfährst zum Beispiel, steht da immer Benutzer Ryan angemeldet. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach gelogen. Du musst nämlich wissen, dass du als Ryan gar nicht angemeldet bist. Der erkennt nur, dass du da bist. Wenn du jetzt aber auf deine Speicherkarte zum Beispiel zugreifen willst oder auf deine Mails in der Mailbox, dann musst du dich dafür erstmal anloggen. Dafür musst du dann wissen, dass der Begriff dafür Zugriff ist und anschließend dein Name. Und dann musst du das Passwort wissen, das netterweise im Tagebuch steht, das nicht in der fucking Whitebox drin liegt.
Ey, der Zettel war dabei, hast du gesagt.
Ja, auf dem Zettel steht's unten dabei, aber nochmal, wer liest denn bitte schön den Zettel, bei dem auf in einem DIN A5-Format in 3 Sprachen draufsteht, wie man das Spiel installiert, dass da unten drunter noch drin steht, was für ein Passwort du für den Ingame-Login brauchst.
Das schreit so sehr nach Second Thought, aber ja, dass das im Nachhinein entschlossen wurde. Ansonsten finde ich das Ding nämlich, gerade weil man händisch die Befehle reintippt und so, irgendwie schon stimmig. Also das fand ich schon cool.
Man muss sich so ein bisschen wie ein DOS-Prompt vorstellen. So
genau, und die Befehle funktionieren auch auf Deutsch und Englisch, was ich auch schön finde. Ja.
Auch hier solltest du wirklich alles tun, was du da tun kannst. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, durch die Sachen durchlesen. Bevor wir zu den Speicherkarten kommen, würde ich gerade noch... Ja?
Ich wollte nur sagen, die Befehle stehen in der Anleitung. Man kann auch Help eingeben und oder Hilfe und dann kriegt man die Befehle. Allerdings Anleitung gelesen zu haben, lohnt sich in diesem Spiel.
Ja. Ich gehe jetzt mal gerade die Sachen durch, die es so gibt. Abgesehen von den Speicherkarten, da kommen wir dann noch dazu, weil das ist ja das Story relevant. Aber hier sollte man generell alles lesen, was geht. By the way, man kann dieses Autoscrolling, das da kommt, wenn Text erscheint, mit der Leertaste pausieren, damit man das Ganze auch mal in Zeit lesen kann, weil das kommt alles sehr, sehr schnell runtergerasselt. So, dann haben wir hier die Mailbox. Da haben wir eine Nachricht von Sparks, der uns gefeuert hat. Da ist die Mail, die er angesprochen hat.
Ja. Da wüsste ich halt gern, wie sich's ändert, weil du hast es auch nicht so gemacht. Zuerst die Mail aufrufen, dann zu ihm gehen.
Ach so. Ja, stimmt.
Weil dann müsste er doch anders reagieren. Also eigentlich müsste es. Weiß ich nicht.
Theoretisch ja. Dann haben wir ein paar Mails mit Spam wegen kaputte Welt und stinkende Spülmaschinen. Und da müssen wir doch mal ein Abo abschließen, damit wir da mal
ja, wobei ein bisschen... Der Spam war nicht so unwichtig, womöglich. Ich weiß es noch nicht. Weil das eine war die Werbung für eine Sekte, die unser Geld vor allem will. Natürlich, die Sekte heißt Karma. Und ja, wer weiß, vielleicht müssen wir dann das irgendwann einen Sektenführer töten oder sowas.
Ich glaube, das ist Spam. Da gibt es auch irgendwie Clean My, ich weiß es nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr so genau wissen. Wir haben ebenfalls Zugriff auf unser Kontostand. Sollte man nicht hingucken, denn wir sind da ziemlich in der Miese mit $654,23, die wir beim Bankkonto überzogen haben und unserem Kredit, bei dem wir ausstehende Kredite von $925,633 und $1,023 haben. Und $1,023 sind ausgeschrieben auf JH Leisure oder Leisure. Ich gehe mal davon aus, dass das Angels-Beträge sind.
Mhm.
Das ist mit Abstand das Höchste, was er ausgegeben hat. Er hat halt Tech mit drinstehen, Tech Hi-Fi. Das ist ja quasi das System, auf das das Internet basiert. Und er hat Aspen Bekleidungs GmbH. Okay, Klamotten halt. Aber Leisure ist für mich irgendwie so, das klingt nach Puff.
Ja, hat was für sich, hat was für sich. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht beim Bankkonto. Also ja, ich habe halt registriert, gut, wir haben hohe Schulden.
Korrekt, das ist auch der Fakt. Bei den Wirtschaftsnews gibt es noch ein paar Sachen. Die Aktien sind alle in den Keller gefallen, weil die Arbeitslosenzahl hochgeht.
Ja, was total unlogisch ist in der heutigen Zeit, weil die Leute hauen Leute raus und dadurch steigen Aktien. Wir wissen doch, wie es in der Realität läuft.
Aber man sieht es halt auch, ne, mit dem Typ auf der Straße liegen zum Beispiel, Obdachlose sind definitiv momentan ziemlich krass.
Ja.
Es gibt sehr viel Gewalt, auch das kennen wir aus dem Tagebuch. Die Kriminalität ist krass gestiegen.
Ja, und die Polizei will härter durchgreifen, war die Aussage, wegen Brutalität einer Bande und dem mordenden Psychopathen und viele Autodiebstähle.
Ja, es gab ein Massaker auf der Blandford Square, wo maskierte Leute irgendwie mehrere Leute umgebracht haben. Gleichzeitig gab es einen Mord an einer Lehrerin und diverse Autodiebstähle. Alles gleichzeitig in einem Abend.
Ja, also schon heftig. Also heftiger, als man es gewöhnt ist eigentlich. Genau, und dann kann man sich noch den Wetterbericht anschauen. Regen, Luftverschmutzung und zu viel Luftfeuchtigkeit.
Ziehen Sie bitte eine Maske an.
Genau. Weil, vor allem, wenn sie empfindlich sind.
Ja.
Also eine wunderbare Welt, in der wir hier rumgurken.
Ein Träumchen.
Ja. Gut, und dann sind wir eigentlich eh schon bei den Speicherkarten, weil das Zeug kriegt man alles einfach so. Und gerade Edens Karte ist da überhaupt spannend gewesen, weil da wird gesprochen darüber, dass ein Meeting mit Mr. Satin oder Sartain oder wie auch immer man den spricht.
Satan.
Satan finde ich gut.
Ja, ja.
Und den Vorstandsmitglied, der ist am 14. April oder so um 9.30 Uhr.
Ich war so verwirrt am Anfang, weil ich nicht wusste, dass das Edens Karte ist und dachte, wer sind diese Leute? Was? Ich arbeite in der Kneipe, wieso habe ich denn ein Meeting mit Vorstandsmitgliedern?
Aber das Interessante ist, man bekommt hier einen Zugriffscode für eine Tür. Das wird noch wichtig, behaupte ich mal.
Mit Sicherheit, ist die 7833.
Genau, habe ich auch. Ich habe auch alle Codes extra nochmal niedergeschrieben.
Denn wir bekommen auch von unserem eigenen Speicherkartenmodul ein paar Infos, nämlich nicht vergessen, neue Arbeitszeiten, Montag, Dienstag und Mittwoch, 14 Uhr bis 20 Uhr, Donnerstag, Freitags und Samstag, 17 bis 23 Uhr, haben wir uns nicht gemerkt offensichtlich. Und wir bekommen Türcodes für Louis und für Eden.
Und, ach ja, irgendwas war da noch mit einem Transporter.
Ja, Transporter steht bereit. Ja, wer will sie?
Hä? Kann ab 15., nach dem 15. abgeholt werden.
Was auch immer. Vielleicht wegen dem Umzug von Eden?
Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Aber wer weiß, was darauf hinausläuft oder wohin das noch hinausläuft. Werden wir sehen. Hoffe ich. Oder auch nicht.
Vielleicht ja, wir laufen auf jeden Fall wieder hinaus, würde ich sagen. Nämlich in die nasse Stadt. Denn wir sollten einen Abstecher zu Louis machen.
Genau, weil die drei leeren Steckkarten sind uninteressant. Und eines muss ich noch sagen. Warum zum Teufel gibt es keine Mikrowelle, sondern nur so einen Spezialofen in dieser Wohnung?
Es gibt eine Mikrowelle. Es gibt eine Mikrowelle und da ist nichts drin. Aber es gibt einen Toaster, da ist Toast drin.
Schimmeliger, harter Toast, aber es ist Toast drin. Und Das war nicht per Definition eine Mikrowelle.
Für mich war das eine Mikrowelle, war derselbe Skin wie bei jedem.
Es mag sein, aber es stand was anderes dort. Ich betone das.
Hey, aber mit Beschreibungen haben sie es manchmal, weil alles heißt Steckkarte, außer eine, die heißt Netzwerksteckkarte. Warum?
Das hat mir nicht aufgefallen, aber ja. Gut, dann auf zu Louis.
Jawohl. Wir wollten zu Louis. Das Problem ist, jemand anderes wusste, dass wir wollten. Vermutlich, wir wissen es nicht genau. Denn wenn wir ins Gebäude reingehen, steht da so ein Mann mit einer Laserpeitsche, haut uns erstmal tierisch einen über die Rübe. Wir fliegen aus dem Gebäude wieder raus. Eine lila Laserpeitsche. Ja. Dann kommt ein Auto angerast, die Tür geht auf und unser Täter, nachdem er uns ein bisschen beklaut hat, springt ins Auto und haut ab. Und was er uns geklaut hat, sind die Schuhe.
Die Schuhe, warum die Schuhe?
Warum die Schuhe? Abdrücke?
Vor allem, ich bin mir nicht einmal sicher, ob das wirklich ein Täter war, der gegen uns was hatte, oder einfach nur ein Standardverbrecher, der betonen sollte, dass Louis in einer wirklich miesen Gegend wohnt.
Ich weiß es nicht. Also, mein erster Gedanke war, der Typ will irgendwie uns in irgendwas verwickeln. Nicht, dass wir es nötig hätten, weil das kriegen wir selber hin. und nimmt unsere Schuhe, um Abdrücke von uns dann irgendwo zu hinterlassen. Aber dann müsste er uns die Schuhe ja wieder geben, dass die Bullen sie bei uns finden. Also, aber es ist auch nichts sonst in dieser Eingangshalle. Ne? Da ist sonst niemand, es gibt keinen Grund für den, da drin zu stehen und uns zu erwischen, außer dass er weiß, wir kommen da rein und erwischt uns. Also,
oder reiner Zufall.
Ich weiß es nicht. Na, also, wirklich.
Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, warum gehen wir überhaupt zu Louis? Weil eigentlich hatten wir vorher nichts mehr mit Louis zu tun zu haben, aber wir brauchen ja eine Knarre.
Ja, wir müssen ja jemanden töten und wir haben momentan nichts. Und Louis ist halt verstrickt in viele Verstrickungen, von daher muss er ja wissen, wo es was zum Schießen gibt.
Genau, also gehen wir zu Louis. Er sitzt auf dem Klo. Wenn man reinkommt, von oben sieht man das gleich.
Was heißt, wenn er reinkommt? Er geht da auch nicht runter.
Genau, der sitzt immer da. Also was macht man so, wenn man seinen besten Freund besucht? So überall Dreck liegt, Kippen liegen herum, irgendwelche seltsamen Zigaretten, verschimmeltes Essen, so wie ein Haufen Blacktrim.
Es ist so ekelhaft. Es ist einfach so eine grüne Teppichwohnung und das ist randvoll mit Kippen. Der ganze Boden. Ach.
Ja, es ist eine Steckkarte darin, die natürlich leer ist. Wozu bin ich zurückgefahren, um das nachzuschauen?
Also bist du zurückgefahren? Weil der hat direkt da auch ein Schaltpult.
Was, das konnte ich, damit konnte ich drauf zugreifen. Ich dachte, ich brauche immer meinen Code, um auf, ach, egal.
Nee, du kannst dich von überall einloggen auf dein Gerümpel. Deswegen musste ich da nicht durch die Gegend fahren, aber habe dasselbe Erfolgserlebnis gehabt. Warum liegt hier eine leere Speicherkarte?
Ja, genau. Und deshalb gehen wir zu ihm aufs Klo, nehmen seine Schuhe, die dort neben liegen, und ziehen sie gleich an.
Wir leihen sie uns.
Ja, er geht eh nicht aus dem Haus oder vom Klo. Nee. Und wir reden mit Louis, der vermutlich ziemlich stoned ist.
Yep. Ja, Mann.
Und ja, und er schickt uns dann tatsächlich weiter. Wir sollen zu Silverman im Billardcenter.
Richtig, das ist unsere Kontaktperson. Und wir kriegen auch gleich noch, oder wir kriegen, wir sollen Louis' Mitgliedsausweis für den Billardcenter mitnehmen. Mhm. Denn wir brauchen den, um da reinzukommen.
Ja, ich habe dann noch ein bisschen Müll aus meinem Inventar in der Wohnung gelassen, weil dort.
Ja, den Mitgliedsausweis, den musst du auch erstmal finden, der ist nämlich in einem der Schränke. Und der Schrank, den Schrank anzuklicken, ist gar nicht so einfach bei den 1000 Hotspots, die da drauf liegen an dem ganzen Müll.
Ja, da habe ich wieder mal bemerkt, ja, der Müll bleibt aller liegen, den du fallen lässt.
Ja, ja.
Du verlierst die Items nicht, du musst dir nur merken, wo du sie fallen gelassen hast.
Richtig, ja. Naja, wir haben den Mitgliedsausweis und damit hat Louis seine Tätigkeit auch getan und wir verschwinden so schnell wie möglich auf seinen Schuhen Richtung Billardcenter.
Ja, man könnte auch ins Hotel fahren zu dem Zeitpunkt.
Wenn man zu dem Zeitpunkt den Fernseher angeschaut hätte, könnte man das tun, ja.
Also bei mir war das immer die Option, ich habe mir aber gedacht, nee, ich hole mir zuerst die Knarre.
Ich bin tatsächlich, wie gesagt, beim ersten Mal bin ich auch relativ früh zum Hotel. Beim zweiten Mal wusste ich, es muss ein Hotel geben, aber warum finde ich den Hotspot dazu nicht? Wo ist der? Bis ich dann wirklich beim Billardcenter durchwandern stand, stand ich da und dachte, Mist, wo gehe ich denn jetzt hin? Wo ist das Hotel hin?
Ja, das ist so ein Punkt im Spiel, wenn du etwas nicht aktiviert hast. Weil ja, Louis, man braucht ja Louis' Zugangscode, um zu ihm reinzukommen, weil er sitzt ja nur am Häusel, um das auf gut österreichisch zu sagen.
Ja, du musst alle News und alle, oder beziehungsweise du musst auf jeden Fall die Steckkarten gelesen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, du musst auch alle Mails und alle News sehen, damit du alle Infos und Triggerpunkte hast. Und wenn du nicht weißt, dass du mit dem einen Typ bei Sparky's Bar reden musst, damit du den Fernsehartikel da siehst, dann wirst du auch nicht wissen, dass es überhaupt das Hotel gibt. Das kriegst du ja gar nicht mit, andernfalls. Und dann wirst du erstmal da stehen. Und in meinem Fall wusste ich zum Glück ja, es gibt das Hotel. Wo ist dieser Triggerpunkt dafür? Und konnte das spezifisch suchen. Aber wüsste ich nicht, dass das Hotel existiert, würde ich da erstmal von einem Dead-End stehen.
Ja, dann sucht man lang. Also das ist halt auch allgemein das Problem von alten Point-and-Click-Adventures. Das kann dir auch in Monkey Island passieren.
Ja, ist richtig. Wobei das hier irgendwie, es wirkt hier noch ein bisschen komprimierter. Also da passiert schneller, gefühlt. Aber ja, lasst uns zum Billardcenter.
Eine weitere sympathische Gegend.
Auf jeden Fall.
Natürlich regnet's.
Ja, natürlich.
Und wir gehen zum Wachmann und der lässt uns tatsächlich rein mit der geliehenen Karte mit Aussagen, du schuldest mir aber was, weil man eigentlich den Fingerabdruck braucht, um Karten zu verwenden. Das wurde auch schon früher mal erwähnt beim Bezahlen irgendwo oder nein, beim Empfangen vom Geld, glaube ich, wurde es am Rande fallen gelassen.
Ja, aber danke Louis auf jeden Fall.
Ja, genau. dadurch schulden wir den Wachmann was. Einen Gefallen, ob das irgendwann zum Tragen kommt, keine Ahnung, werden wir sehen.
Ja, aber er ist sehr nett. Ich fand den Wachmann sehr freundlich. Er macht das so schon so, hey, komm, ich lasse dich einfach rein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Gut.
Ja, in der Bar selbst sind ein Haufen unfreundliche Gäste. Also das sind alles irgendwie so Biker dem Aussehen nach. Also alle ärmellose schwarze T-Shirts, Jeanshosen, blonde lange Haare. Wirklich alle, bis auf einen, der hatte eine Glatze.
Ja. Dann gab es noch einen Spielautomaten, wo ein Rätsel war. Also wie war das? 88.137.283 durch 27, das ist nicht einmal eine gerade Zahl, habe ich im Kopf ausgerechnet.
Natürlich.
ja, keine Ahnung, hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten, ich habe es halt mal niedergeschrieben. Und der Barkeeper sagt dann eigentlich, dass man direkt mit Mr. Silverman reden muss, wenn man von ihm was braucht. Er ist hinten in einem Zimmer und man bekommt dann den Zugriffscode, weil man ja Louis kennt und deswegen darf man das. Also Louis kennt die wichtigen Leute in der Stadt, die überhaupt nicht dubios sind.
Richtig, ja. Aber dadurch, dass wir den Namen Silverman halt sagen, weiß er schon, hey, alles klar.
Ja. Und er ruft auch an, dass er weiß, dass wer reinkommt und so.
Genau.
Ja, ich habe hier aufgeschrieben, mal sehen, ob 2 Wochen Gehälter reichen, weil er noch betont, dass man genügend Geld mitnehmen soll.
Wobei das hier noch das günstigste der Sachen ist, die man nachher noch kaufen muss. Aber ja, Silvermans Büro ist mehr so das typische Kingpin-Büro. Er sitzt da mit Zigarre im Maul, wie man ihn sich vorstellt, hinter seinem Schreibtisch und grinst einen so ein bisschen an, wenn man reinkommt.
Genau, und sobald man was anderes anklickt als ihn oder so, also man kann auch den Wachmann ansprechen, das ist okay, aber wenn du was anderes anklickst, steht im Normalfall dabei, ich lasse es dann doch lieber, weil er schaut mich so durchdringend an, was ich nachvollziehen kann.
Ich sehe jetzt gerade, nachdem du es erwähnt hast, überhaupt erst, dass da ein Wachmann drinsteht. Ich habe das nicht gesehen. Für mich sah das aus wie so ein Blumentopf.
Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich.
Okay, was hast du getan?
Also ja, wir reden mit Silverman drüber und ja, verkauft uns auch eine Waffe, die ganz super ist.
Ryan ist einfach so ein Depp, weil er fängt direkt an, ja, ich brauche eine Waffe. Ich muss da jemanden umbringen. Nein! Und Silverman sagt das, das will ich gar nicht wissen. Hör auf.
Genau, das war schön. Und er gibt ihm dann auch eine Waffe mit Zielhilfe und Hoffen, Energie, also eine Laserpistole quasi. Damit kann auch ein Kind jemanden umbringen oder irgend sowas, ja, sagt. Es ist heftig eigentlich. Und ja, und ich denke, ich schaue mir die Waffe dann im Inventar gleich an, klicke sie an, drücke Use, ich ziehe sie sofort und werde vom Wachmann erschossen.
Oh no!
PS, in keinem anderen Bildschirm, weil ich habe es dann probiert, ich weiß nicht, ob absolut überall, aber in vielen, kann man diese Waffe ziehen. Nur dort.
Naja, und in einem anderen oder zwei
natürlich,
anderen, wo du es benutzen musst. Aber,
wo du sie benutzen musst. Aber sonst, in Räumen, wo du sie nicht benutzen musst, kannst du sie sonst nicht ziehen. Hier schon. Und du ziehst die Waffe und wirst sofort vom Wachmann erschossen. Dadurch kam ich natürlich neu rein, habe versucht, mit dem Wachmann zu reden, weil sonst wäre mir dir auch nicht aufgefallen. Aber dir fällt der Typ auf, der dich erschießt.
Ja, das bleibt im Gedächtnis. Nicht lange, aber es bleibt im Gedächtnis.
Ja, wie gesagt, der hat einen sauber exekutiert.
Ja, wir haben die Waffe. Hier an dem Punkt hatte ich jetzt tatsächlich meinen Plotstopper, weil ich ja nicht wusste, wie ich ins Hotel komme. Und dadurch habe ich durchs wilde Rumklicken rausgefunden, wie man die Uhr anzieht.
So, dürfen wir an der Stelle gleich über den Game-Over-Screen reden?
Können wir machen. Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, weil, war halt ein Game-Over-Screen mit sehr düsterer Nachricht. Also
das
ist wirklich aus dem
Punkt. Ernsthaft, da steht quasi, ja, niemand wird je mitbekommen, dass du gestorben bist, aber die Welt wird untergehen, weil du gestorben bist. Aber in einem elendslangen Text.
Ja, es ist so ein ewiger Scrolltext. Ich glaube aber auch, dass das so irgendwie so, ich habe so das Gefühl, dass das so der letzte Monolog von Ryan an sich selber ist. Also ich weiß nicht, ob die Welt wirklich untergeht, weil Ryan tot ist, weil ich immer noch nicht glaube, dass wir der Gute in dieser ganzen Rolle sind.
Ja, wartet, wie habe ich es geschrieben? Genau, der Tod Ryans beeinflusst die ganze Menschheit, Umweltverschmutzung wird schlimmer, es kommt eine faschistische Regierung, Weltkrieg und unfassbar viele Tote. Und ich da habe nur noch dazu geschrieben, kein Druck, mein Guter.
Ey, wir sind zurück bei Titanic. Wenn wir hier Scheiße bauen, geht alles im Bach runter. Ist okay. Ja, wenn man dann den Triggerpunkt auch mal hat, dann kann man zum Regency Hotel. Hurra! Dort stehen im Hotel in der Lobby direkt schon 2 große Crane-Fans, die verflucht seltsam sind, weil die Frau so happy ist, dass Crane sie schon mal angespuckt hat.
Ja. Und er wartet schon 2 Tage in diesem Foyer, dass er mal rauskommt.
wir können hier dann ein Zimmer buchen. Praktischerweise gibt es nur noch wenige. Ein super luxuriöses Zimmer, eins ihrer besten, direkt unter Crane. Ah, ein Zufall. Und das kostet ein Schweinegeld, nämlich, ich glaube, $830.
Ja, das habe ich so aufgeschrieben auch. Wir haben ja 1200 bekommen. 200 hat die Knarre gekostet, 830 hier. Naja. Das Zimmer 4221.
Ja, wir können uns das hier nicht oft leisten. Ne? Wenn wir das noch 6 Mal machen müssen, haben wir ein Problem.
Ein größeres,
also 6 Hotelzimmers wären nicht.
Ja, aber ich habe mir dann gleich gedacht, ah cool, direkt runter, da kann ich den Balkon hochklettern und ihn dann von draußen erschießen oder irgend sowas in der Art. Das war mein Gedankengang. Also geht man dann, man kommt dann mit der Schlüsselkarte eben im 8. Stock, weil dann Crane im 9. ist oder was, 9. und 10. ist egal. Ich schaue mich dort noch ein bisschen um, verwechsel die Türen, weil die irgendwie aus irgendeinem Grund die gleiche Nummer haben. Die
Dankeschön.
Suite 4221, der Raum 4221. Was?
ich dachte mir schon, ich habe einen Schlaganfall, weil ich bin erst nach links gegangen und da ist eine Tür und da steht an dem Türschild 4221 und ich benutze meinen Code und das Ding geht nicht. Und ich dachte, hä, aber das ist doch mein Zimmer, das ist doch der Code, der steht doch auf der Karte drauf.
Ja, ja, dann gehe ich zum Feueralarm, sehe mir den an, wenn man dann den öffnet, dieses Türchen, ist eine Feueraxt drin.
Ja, ja, das war ein Instant-Get.
Natürlich, eine Axt nimmt man mit. Aber ja, ja. Das Schöne im Inventar ist natürlich, die Axt braucht den gleichen Platz wie eine Speicherkarte.
Natürlich. Oder ein Ankh.
Ein Ankh, stimmt, der Ankh.
Ich habe keine Ahnung warum.
Ich hoffe, ich habe ihn mit, weil beim ersten Mal, bevor ich versehentlich das Spiel beendet habe, habe ich ihn genommen.
Ich weiß, dass auf dem Ankh auf der Rückseite Edens Name eingegraviert ist.
Stimmt, warum stimmt, auch immer. Da war was. Ja, es ist Edens Ankh. Vielleicht ist Eden ja doch eine ägyptische Gottheit oder sowas.
Möglich.
Mit den Namen des biblischen Paradieses. Aber ja.
Sie sollte ursprünglich Eva genannt werden.
Stimmt, das stand auch irgendwo.
Ja.
Aber ja, egal. Wir haben jetzt eine Axt, wir haben ein Zimmer unter dem, wir gehen in das Zimmer, das komplett schwarz eingerichtet ist. Also mehr Cyberpunk.
Mit dunkelblauem Teppich. Das ist schon geil.
Irgendwie schon, aber...
Es ist auch wirklich ein Riesenzimmer. Also es übergeht, glaube ich, 4 Bildschirme plus Klo. Also das ist schon... Oh, übrigens, warst du in der Billard-Center-Bar auf der Toilette?
Warst du auf der Toilette? Nein, war ich nicht.
Habe ich auch erst beim Rausgehen gesehen. Moment, da ist ja noch eine Tür. Geh da rein. Geh da nicht rein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Er taumelt da auch wieder raus.
Keine Details.
Nein.
Wieso denke ich gerade an Ace Ventura? Ich würde da nicht reingehen, ach egal. Die Spülung ist kaputt, ja. Warum merke ich mir solche Dinge manchmal? Egal. Ja, also denke ich mir, gehen wir ins Zimmer, schauen mir alles an, nehmen noch ein Shampoo mit, weil warum nicht? Verwende den Fernseher, den riesigen natürlich nicht, weil keine Zeit, wir müssen ja wen umbringen. Drück auf die Terrasse und da steht, nein, da gehe ich nicht raus, es schüttet. Wieso? Wieso? Das hat dich bis jetzt nicht gestört und jetzt gehst du da nicht raus?
Das ist ja das Schöne, er rennt ja die ganze Zeit zu Fuß von sämtlichen Plätzen hin und her und jetzt geht er nicht auf den Balkon, weil es regnet. Es regnet die ganze Zeit. Ich war auch ein bisschen perplex, weil ich dachte, der wohnt ein Stockwerk über mir und da ist ein Balkon. Natürlich kletter ich da jetzt hoch. Nö, das tust du nicht.
Weil es regnet.
Ja. So. Gut, dann was gibt es noch für Möglichkeiten, um ein Stockwerk höher zu kommen, wenn es keine Treppen gibt, der Balkon zu nass ist? Naja, wahrscheinlich der Aufzug.
Ja, ja, und jetzt sind wir bei einem Punkt, wo ich nachgesehen habe. Also zuerst, das Aufzugkästchen habe ich noch gefunden, das zu zerlegen. Weil ich hatte auch das Messer aus dem Apartment von Ryan mit. Zufällig, weil das klang wichtig und Schraubenzieher und solche Dinge. Und damit konnte man den Aufzug lahmlegen.
Genau, weil Ryan möchte nämlich nicht auf den Aufzug draufklettern, um dann darüber hochzukommen, wenn das Ding noch funktioniert.
Ich habe das Hochklettern nicht gefunden. Ich habe einfach dieses Hochklettern nicht gefunden.
Oh, ja, hinten rechts in der Ecke.
Ich habe 20 Minuten bin ich durchs Spiel gelaufen, um rauszufinden, wie ich da hochklettere. Und dann habe ich, nachgelesen und habe festgestellt, oh mein Gott, dort ist ein Griff, den ich verwenden kann, um die Klappe zu öffnen.
Ich bin beim Mouse-Over hin und her suchen, da habe ich irgendwann einen Hotspot gesehen.
Ich weiß nicht, warum ich es übersehen habe. Oder ich habe gerade im Aufzug nicht ausgiebig gesucht. Aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das war mein Hänger. Da habe ich länger gebraucht.
Verständlich. Jetzt wird es aber ein bisschen fies und da sollte man auch wirklich definitiv ein Safe State setzen oder speichern. Das ist ja kein Safe State, sondern einfach speichern. Denn wenn man da jetzt auf diesen Aufzug draufklettert, nachdem man ihn ausgeschaltet hat, und dann mit der Axt die Tür aufmacht zum Penthouse, dann geht was ganz Interessantes los, was ich so auch selten in einem Adventure gesehen habe, nämlich quasi ein Quicktime-Event.
Ja, man muss dazu sagen, die Axt behält er optisch sichtbar in der Hand.
Ja.
Das ist nämlich wichtig in dem Zusammenhang.
Das ist zwar wichtig, verwirrt oder hat mich aber noch viel mehr verwirrt, weil was jetzt kommt ist, die Tür geht auf, du schlüpfst raus und dort ist das Penthouse mit dem Pool. Und zwei Wachen. Einer sitzt mit dem Rücken zu dir, baumelnde Beine im Pool und mit einem Kopfhörer auf dem Kopf. Und der andere steht weiter hinten in der Ecke mit direktem Blick auf dich im Prinzip. Und du stehst da mit der Axt.
Genau. In dem Moment tue ich das, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Ich ziehe die Pistole und werde erschossen.
Okay, was ich probiert habe, ist Rechtsklick auf Gegner, weil was ich muss ja, ich habe ja die Axt in der Hand, ich will benutzen. Das macht er aber nicht. Dann bin ich panisch ins Menü und habe auf die Axt im Menü geklickt und dann benutzt er sie in-game. Nimmt die Axt und schlägt dem Typen, der mit dem Rücken zu dir sitzt, den Schädel ein.
Dadurch verfehlt dich der andere Schuss.
Richtig. Und du musst super schnell reagieren. Was ich nicht gemacht habe.
Ich dann schon. Also wie gesagt, ich habe zuerst die Pistole ausgewählt und dann wurde ich erschossen. Dann habe ich neu geladen, klar. Und dann habe ich die Axt ausgewählt, weil ich mir gedacht habe, gut, benutze ich die Axt. Ich habe es tatsächlich auf Anhieb richtig gemacht. Warum auch immer, ist ja egal. Ja. Und dann habe ich auf die Pistole gewechselt und habe es sofort geschafft, den zu erschießen.
Es ist ein relativ enges Zeitfenster, wo du dann nochmal ins Menü rein musst und dann auf die Pistole wechseln, bevor der andere dich erschießt, weil ansonsten erschießt dich Game Over, das war's. Aber ja, du versetzt ihm einen Kopfschuss, er liegt in seiner eigenen Blutlache in der Ecke. Auch hier, das ist massiv blutig, ne? Also das ist, ja. Du hackst jemanden den Schädel ein mit einer Axt und einen anderen erschießt du. Das ist schon eine ganz schöne Suppe, die da sprüht.
Ja, absolut.
Ja, und dann kannst du einen weiteren Raum weitergehen und kommst dann ins Schlafzimmer. Und da...
Aber ganz kurz noch, im Nebenraum ist eine Couch und der Fernseher und auf dem Fernseher läuft ein Porno ohne Ton.
Ach so, okay, das habe ich gar nicht realisiert.
Ja, das fand ich ein lustiges kleines Detail.
Du gehst dann in den nächsten Raum rein und da ist der Porno in real life, nämlich da ist der gute Crane und die Prostituierte, die er gerade durchnimmt. Das ist die große Szene, die so Probleme gemacht haben. Da sind die spaßig auf dem Bett bei den Dingen und du kannst deine Waffe ziehen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, mit Crane auch zu reden, denn erstens... Die Frau flieht sofort und krabbelt unter das Bett schreiend. Und Crane liegt da, nimmt sich so ein kleines Kissen und bedeckt sich so ein bisschen und sagt, was ist hier los? Und du kannst jetzt mit ihm reden. Das ist aber keine gute Idee.
Ja, ich meine, er erzählt dir, wenn du ihn umbringst, dann werden die anderen nur stärker. Jada. Es ist eindeutig, dass er der ist, den du töten musst. Er weiß über die ganze Sache Bescheid.
Also wobei auch hier traue ich einfach nicht, weil ich sehe das ja aus Ryans Sicht gerade. Ich traue dem nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ryan sich gerade einbildet, was David zu ihm sagt.
Verstehe, was du meinst, ja. Aber ja.
Ja, wenn du nämlich hier jetzt anfängst zu reden und zu lange brauchst, kommt nämlich jemand mit einer fetten MG von hinten und ballert dich einfach über den Haufen. Ist mir tatsächlich dadurch passiert, dass ich einen Screenshot gemacht habe.
Also ich habe geredet, habe rausgewechselt, wollte ins Menü und im Moment, wo ich rausgewechselt habe mit der Waffe, wurde ich erschossen.
Ja, also du kannst nicht mit ihm reden.
Genau. Reingehen, no questions asked, einfach abdrücken. Keine weiteren Fragen, kapuff, tot. Und dann wirst du auf einmal zu einem blauen leuchtenden Ball und verschwindest zurück ins Streamweb.
Ja, also das ist schon ganz schön, das ist nochmal richtig gory, weil du schießt David Crane in den Kopf, er kippt nach hinten über auf dem Bett und dann platzt ihm dieser blaue Energieball aus der Brust und du siehst den ganzen die Rippen, die da aufplatzen. Dieser Energieball fliegt dann auf dich und macht dich quasi zum Teleport, wodurch der andere Typ mit der MG dich nicht kriegen kann und du wirst wegteleportiert.
Wo wir wieder beim Punkt sind, was es vielleicht doch nicht Illusion, dass das Ganze doch kein Hirngespinst ist, weil du kämst dort sonst nicht mehr raus.
Ja, schon. Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Ryan einfach diesen kompletten Blackout hat, den anderen Typen halt mit der Laserpistole noch abknallt und dann abhaut. Also es ist jetzt nicht ganz, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie einfach nicht, ich traue Ryan nicht, nicht nach dem Tagebuch.
Klar. Die Frage ist noch, hast du dann noch bis zum Start der nächsten Quest gespielt oder hier beendet quasi?
Ich habe quasi hier beendet. Also dann fangen die ja an oder du wirst quasi ins Intro teleportiert, dorthin, wo der Intro-Screen gespielt hat mit den 7 Kuttenköppen. Und auch hier sagt der Kuttenkopf dir dann, Cranes Kraft wurde vom Dreamweb aufgenommen. Wir sollen den Schlüssel der Vorfahren nutzen, um die Kraft freizusetzen. Die verbleibenden 6 werden stärker. Und Sterling ist unser nächstes Opfer und hat die größte bewaffnete Macht der Erde, was auch immer das bedeuten soll. Militär? Oh Gott, warum?
Ja, das fand ich auch sehr schräg.
Ja, das ist auf jeden Fall, das war so der Punkt, wo ich dachte, hier ist ein guter Punkt.
Ich habe dann noch die Tür gesucht, wo es weitergeht und habe dort gespeichert und beendet. Also, ja. Wobei man eine Sache da sagen muss, man braucht den Schlüssel aus der Mikrowelle hier.
Richtig, ja, genau. Aber man käme ja auch nicht aus dem Gebäude raus ohne den Schlüssel. Aber du hättest ihn währenddessen wegwerfen können, theoretisch. glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Oder es gibt hier ein... ich habe es nicht versucht. Vielleicht verhindert... Also du darfst gar nicht aus dem Gebäude raus, wenn du den Schlüssel nicht hast.
Nee, also am Anfang nicht. Aber danach hält dich das Spiel ja nicht mehr so bei der Hand. Von daher, ja, ob du den Schlüssel wegwerfen kannst, keine Ahnung. Ja. Das wäre fies.
Gut, dann jetzt noch ganz kurz mein Glitch, der mir passiert ist.
Ach ja, du hattest ja einen Glitch.
Genau. Ich habe neu geladen müssen, klarerweise, weil ich von dem komischen Typen von hinten erschossen wurde. Und habe dann beschlossen, mich mehr umzuschauen, nachdem ich die zwei Wächter getötet habe. Dadurch wusste auch sowas mit dem Porno im Fernsehen und so weiter. Und während ich mich zurückgegangen bin, dann wieder in den ersten Raum, habe ich auf einmal Ryan gesehen, wie er gesprungen ist, also so aufgepoppt und dann unten verschwunden ist durch den Bildschirm. Und auf einmal stand ich glaube, in der Eingangshalle wieder. Ja, ist sicher, in der Eingangshalle.
Siehst du? Das ist ein Ausweg. So kommt Ryan wieder zurück.
Indem er sich rausglitscht.
Ja.
Ich ging dann zum Aufzug, den man ja eigentlich schon zerstört hat, bin hochgefahren. Wie ich oben war, hat man noch kurz den Aufzug normal gesehen, nur damit er wieder umswitcht zum Zerstörten, weil man sieht ja die Kabel rausstehen. Dann bin ich hochgegangen. Die Tür war offen, ist aber keine normale Tür in der Implementierung, sondern öffnet sich durch das Anwenden der Axt darauf und dadurch kam ich nicht mehr rein. Weil da gab es keinen Pfeil, dass ich durch die Tür gehe, sondern man musste halt mit der Axt interagieren.
Ja.
War wie gesagt nicht schlimm, Neuladen und alles gut, aber war schon ein bisschen seltsam.
Da hast du auf jeden Fall eine neue Speedrun-Technik rausgefunden. Ich guck mal kurz bei speedruns.com, wer das Spiel runnt. Vielleicht hast du da gerade irgendwas Neues gefunden.
Das hat ja nur alles verlangsamt, nicht beschleunigt.
Ja, aber du bist da was auf der Spur. Das ist ein cooler Trigger.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ihn wieder triggern könnte, aber hey, ich habe was gesehen, was seltsam war.
Das musst du ja auch nicht. Du musst ja nur sagen, dass es was gibt und dann müssen die rausfinden, wie es geht. Das ist ja genau so bei Speedruns.
Ja. Aber gut, in Summe war das Spiel aber recht, also war stabil, durchgehend, das kann man so sagen. Manchmal ein bisschen langsam, manchmal ist Ryan nicht einfach gegangen, wenn du wohin geklickt hast, sondern erst, wenn du einen Hotspot angewählt hast. Und wenn diese Sache mit Speicherkarten auslesen, die leer sind, ewig dauern würde, würde ich das Feature mit dem Netzwerkbildschirm so richtig cool finden.
Es gibt, by the way, nur als Info, tatsächlich Speedrunner für das Spiel. Und es gibt einen Warp-Percent.
Warp-Percent?
Und das Spiel ist dann in 11 Minuten 56. Also, du bist vielleicht doch nicht mehr irgendwas auf der Spur, sondern jemand anderes hat es schon rausgefunden.
Oh Gott. Naja, aber alles in allem in jedem Fall stimmig. Es ist sehr viel zu lesen. Wenn man darüber hinwegschaut, kann ich es bis jetzt empfehlen. Es ist spannend und interessant.
Oh, was heißt viel zu lesen? Also das Tagebuch, ja, klar. Aber
das Tagebuch, aber im Spiel ja auch wirklich viel.
Och, ja.
Ja, also die ganzen...
Du kriegst es ja vorgelesen.
In vielen Fällen schon, außer bei den Bildschirmen. Beim Netzwerkbildschirm, die Sachen sind nicht vorgelesen.
Das stimmt, ja, richtig.
Und das ist auch nicht ganz wenig. Aber ja, das ist ein Spiel dieser Zeit, da liest man halt.
Ganz kurz noch am Ende würde ich übrigens gerne nochmal über einen interessanten Punkt drüber stolpern, und zwar die Bewertungen von dem Spiel, die sind mir super seltsam. Also die Bewertungen wandern von 1 bis 5, also von 1 von 5 Punkten zu 91%, je nach Zeitschrift, die getestet hat.
Ja, das ist immer
das ist absurd. Punkt.
Absolut, weil wie gerade gesagt, ich finde es echt stabil, das Spiel, würde ich es derzeit bewerten. Ja, irgendwas zwischen 70 und 80.
Ja, so sehe ich es auch momentan. Tatsächlich wurde viel bewertet oder viel negativ diese Grafik bewertet, die ich persönlich eigentlich für ganz angenehm finde, im ähnlichen Sinne, wie das ein Hotline Miami macht, weil das relativ zeitlos ist im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Ich habe hier mal gerade die Liste der Top 20 Spiele des Jahres 1994 rausgesucht, was vielleicht erklärt, warum die Bewertungen teilweise so ein bisschen abgefeuert haben auf diese 2D-Top-Down-Grafik. Weil was rauskam ist Magic Carpet, System Shock, Wing Commander 3, was haben wir hier noch? Star Force TIE Fighter, Indica, Star Wars X-Wing, Ultima 8, FIFA, okay, das kommt jedes Jahr raus, Privateer. Das sind super viele 3D-Spiele. Das war halt jetzt gerade so ein bisschen der Start von 3D-Beschleunigern und wie cool das doch alles ist. Und ich glaube, dass man dem Spiel quasi auch so ein bisschen ruhmmäßig angekreidet hat, dass das eben nicht Teil von dieser Bewegung ist. Was totaler Quatsch, das ist ja fehl am Platz in dem Genre. Gabriel Knight 3 hat gezeigt, wie scheiße das ist.
Aber gib gibt dem Spiel von mir aus keine Ahnung, 10% weniger dafür, was ich auch schon viel finde, ja, weil es ja eine Stilfrage ist. Soll aber so sein, aber nicht 1 von 5 statt, keine Ahnung, gibt dem 3 von 5 deswegen, aber nicht 1, das ist lächerlich. Weil eine 1 von 5 ist für mich ein Bugfest, das sich nicht gut spielen lässt, das furchtbar geschrieben ist und man sich jedes Mal fragt, was haben diese Dilettanten da aufgeführt.
Ja, ich finde es auch völlig übertrieben und jenseits von Gut und Böse, aber es hat dem Spiel geschadet, so viel ist man sicher, weil man kennt es heute nicht mehr und das wird auch seinen Grund mit den Wertungen haben. Und ob das jetzt wirklich auch, wie gesagt, halt noch endgültig gerechtfertigt ist. Vielleicht ist es ja noch, vielleicht stürzt es noch total ab und wird richtig scheiße, wer weiß. Aber bisher sage ich, das ist völlig unverdient, weil es macht viele Sachen, die ich so noch nie gesehen habe.
Allerdings hast du gesagt, laut Komplettlösung haben wir jetzt die Hälfte des Spiels. Bezüglich der Handlung fühlt es sich an, als hätten wir, wie schon gesagt, ein Drittel daraus, weil man ja das Intro hatte und so weiter.
Ja, das kommt drauf an, wie schnell du das Spiel abhandeln kannst. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, was wir bisher gemacht haben, ist das, was wir jetzt in dieser Folge erzählt haben, eigentlich in 5 Minuten gespielt. Weil du gehst ja nur von Location zu Location und klickst ein paar Hotspots an, das war's. Und die Speedruns, die ich jetzt gerade gesehen habe, die Geschwindigkeiten sind halt von 23 bis zu 11 Minuten runter. Aber ja, das kommt halt drauf an. Also ich glaube, How Long to Beat sagt von dem Spiel etwa 5,5 Stunden. Das ist, wenn man es noch nie gespielt hat. Das ist für eine heutige Zeit okay, würde ich sagen. Aber für damals halt den Vollpreis zu latzen und wenn ich jetzt hier auf das Preisschild von meiner Box gucke, sind das 29 Euro oder 29 Mark damals noch gewesen. Und das in der billigeren Variante von der Big-Box-Version. Dann ist das eigentlich mittlerweile auch der normale Steam-Preis für Indie-Spiele von 5 Stunden Spielzeit.
Eigentlich ja, sind wir genau im Trend. Aber da darfst du nicht 1:1 rechnen.
Nee, natürlich nicht. Man war damals anderes gewohnt, dass du länger an einem Adventure hängst. Aber es hat hier auch genug Elemente bisher drin gehabt, wo du lange hängen kannst, wenn du es nicht weißt.
Ja, vor allem, wer weiß, wie lange ich herumprobiert hätte, hätte ich nicht nachschauen können. Weil das ist halt die heutige Zeit und damit rechnen Entwickler heutzutage auch, dass du, wenn du länger als 10 Minuten wo hängst, dass du einfach nachliest.
Ja, auch hier das Glück des Dummen quasi bei mir, dass ich halt das Spiel schon mal vorher angefangen hatte und deswegen wusste, dass es das Hotel gibt, weil ansonsten hätte ich mich ja auch verirrt für immer und ewig.
Ja, wobei mir aufgefallen ist, es gibt überraschend viele Walkthroughs. Also das war bei Waxworks nicht der Fall.
Mhm.
Also ich habe auch deutschsprachige gefunden, das hat mich überrascht.
Kerstin-Spiellösung.
Mhm.
Da ist sie wieder. Aber ja, wie gesagt, also bisher finde ich es massiv unterbewertet und unter, wie sagt man da, promoted. Also es gibt keine offizielle Version, abgesehen von der Freeware-Version auf irgendwo versteckt unter der Games-Sektion bei Scumvium auf der Webseite. Es gibt kein GOG-Release, es gibt kein Steam-Release, es gibt nichts von diesem Spiel. Das kam nie wieder irgendwo raus.
Und ja, jetzt ist es Abandonware. Jetzt kann man sich's einfach holen.
Naja, wir spielen weiter. Wir sehen mal, wie viele Folgen es werden. Wird es nur eine weitere, werden es 2. Wir werden es erleben. Kommt auch darauf an, wie weit wir durchkommen, einfach, wie gut das läuft.
Wir werden in den nächsten Tagen mal weiterspielen und schauen, was passiert.
Ich ebenso. Ich bin gespannt und ich habe Bock.
Ja, durchaus. Da kann ich nicht dagegen reden. Weil ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Weil die Geschichte, die macht Lust auf mehr.
Ja, definitiv.
Weil, wie du sagst, du traust Ryan überhaupt nicht. Ich glaube mittlerweile schon, dass das, was da passiert, wirklich passiert. Aber ich verstehe deine Bedenken und das will ich nicht komplett außer Acht lassen, dass es einfach möglich ist, dass er einfach nur alles halluziniert und eigentlich ein Massenmörder ist und jetzt eine Begründung hat, in seinem wirren Kopf noch mehr Leute umzubringen.
Ja.
Wobei man dazu sagen muss, dass der Dealer ein ganz anderes Beuteschema hatte als Ryan jetzt.
Ich glaube nicht, dass Ryan bisher ein Beuteschema hat. Also abgesehen von den bewussten Morden, die er jetzt begeht, weil er sich irgendwie berufen fühlt, was ihm ja auch erst später im Tagebuch klar wurde. Aber die Morde von dem Dealer waren ja vorher schon. Und wie gesagt, erklär mir diesen Fakt, dass er nachts mit Eden im Bett liegt und anfängt zu schreien, dass er eine Frau umgebracht hat. Und eine halbe Stunde später kommt der Bericht, dass eine Frau 2 Apartments weiter umgebracht wurde. Wie kann er davon wissen vorher?
weil er es über seine Traumwelt sieht und deshalb weiß, wie der aussieht und den verfolgen soll. Keine Ahnung. Ja? Möglich, wie gesagt, ja. Wir wissen es nicht. Aber das ist das Schöne an solchen Geschichten. Das macht ja einen Teil des Spaßes aus, zu spekulieren. Eine gute Geschichte ist genau so geschrieben. Ich habe vor kurzem den Herrn der Ringe wieder mal mir angehört in dem Fall.
Was ist das?
Aber wie Tolkien damit spielt, dass der Leser gewisse Dinge nicht weiß, und teilweise die nächsten 100 Seiten nicht weiß, ist schon spannend, fand ich. Und darum geht's ja im Prinzip, zu spekulieren, was ist jetzt wirklich weiter passiert. Und gerade Tolkien ist da wirklich heftig, weil er ja wirklich ganze Bücherabschnitte nur eine Handlung weiterführt und man nicht weiß, was mit der anderen Handlung passiert. Das ist ja in modernen Büchern eigentlich anders und beim Filmen, bei Filmen sowieso. So, ein Kapitel für die eine Seite, ein Kapitel für die nächste Seite und dann wieder retour. Nein, hier hast du ein Buch dazwischen quasi, mehrere hundert Seiten.
Kann man drüber streiten, ich bin ein großer Fan von genau der Schreibart, weil ich mag es überhaupt nicht, wenn es von Kapitel zu Kapitel hin und her springt. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, und dementsprechend hier ist es auch so, wir wissen nicht, wie es weitergeht und das macht die Spannung aus.
Mhm. Aber wir werden es erleben.
Ja, ich hoffe, dass das Buch trotzdem noch ein bisschen stärker reinkommt in die Geschichte.
Ich auch. Und ich denke, es wird es auch alleine schon wegen dem Symbol, das ja auch noch eine Bedeutung haben muss.
Stimmt. An das Symbol habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ja. Aber es muss vorkommen in irgendeiner Form und bitte ein bisschen mehr als, oh, das ist das Symbol vom Dreamweb, wusstest du das nicht?
Oh, und Abspann.
Genau.
Wir werden es sehen. Ich hoffe es nicht, aber wir werden es beim nächsten Mal oder übernächsten Mal sehen.
Ja, wie auch immer. Es wird schon was dabei rauskommen. So, und damit sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir euch fürs Zuhören danken.
Jawohl. Vielen Dank fürs Zuhören.
Schön.
Wir hören uns natürlich, wenn ihr denn wollt, bei der nächsten Folge wieder. Ihr erreicht uns wie immer über hobbykeller.net für sven@hobbykeller.net und martin@hobbykeller.net per Mail, bei Spotify in den Kommentaren, bei unserer Webseite in den Kommentaren, wo auch immer. Wir sind im Internet, Blue Sky haben wir beide auch, ganz toll, per Post, wenn ihr uns ein Rauchzeichen geben wollt, immer gegen Norden.
Schreibt ein E-Mail oder sowas, ist vernünftiger, weil ich unsere Adresse habt ihr tatsächlich nicht.
Richtig. Deswegen sage ich ja gegen Norden. Also, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao.